Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zu Sky 90 extra live aus der Bay Arena. Im Anschluss an das Topspiel zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern München. Es war zwar torlos, aber es war packend und es war hochdramatisch. Und wir wollen das Ganze und noch viel mehr besprechen mit unserer Runde, die ich Ihnen ganz schnell vorstellen darf. Lothar Matthäus ist in Topform, ist hier hochgesprintet in gefühlt 1,45 von unten nach hier oben. Herzlich willkommen an den Vorsitzenden der Geschäftsführung von Bayer Leverkusen, an Fernando Caro. Ein herzliches Willkommen an den Bildsportchef Matthias Brüggelmann. Und ein ebenso herzliches Willkommen an den Vorstandssport des FC Bayern München, Max Eberl, der uns 20 Minuten besuchen wird und danach zum Flieger muss. Herr Caro, haben Sie Max Eberl schon gratuliert zur Vertragsverlängerung von Jamal Musiala?
Nein, ihn nicht, weil er nicht beim Essen war vor dem Spiel. Ich habe die anderen Kollegen von Bayern München gratuliert, aber ihn gratuliere ich jetzt. Gratulation.
Und ziehen Sie dann bald und zeitnah nach mit Florian Wirtz und können da auch eine Vertragsverlängerung verkünden?
Ich habe gerade Florian gefragt, ob ich was erzählen kann, aber er sagte nein.
Und wann kommt das?
Nein, der Florian ist ja bei uns zufrieden, wir sind zufrieden, dass er da ist, aber es gibt nichts mehr zu sagen. Er hat Vertrag und dann werden wir sehen.
Uli Hoeneß hat gesagt, die Chancen für die Bayern, ihn zu holen, sind bei rund 10%. Hat er da richtig gerechnet?
Ich kommentiere die Aussagen von Uli Hoeneß nicht.
Hat er richtig gerechnet?
Das ist einfach eine willkürliche Zahl.
Wie sind die Chancen von Bayer, ihn zu halten?
Kann ich nicht sagen. Wir haben Vertrag, von daher sind die erstmal 100%.
Das ist ja schon mal eine klare Aussage. Max Eberl, Sie haben mal gesagt, im Kontext des Verhältnisses von Ihnen zu Fernando Caro, reden ist Silber, schweigen ist Gold. Heute entscheiden wir uns mal eher für Silber. Wie belastbar ist denn das Verhältnis jetzt zueinander aus Ihrer Sicht?
Aus meiner Sicht? Ja. Sehr. Also wir haben uns beim Bundesligaspiel oder beim Pokalspiel, ich weiß es gar nicht mehr.
Bundesligaspiel.
Beim Bundesligaspiel gesehen, getroffen, haben uns in die Augen geschaut. Fernando ist emotional, ich bin emotional. Wir kämpfen für unsere Vereine, Fernando für Bayern 04, ich für Bayern München. Also von meiner Seite ist das Verhältnis belastbar.
Und aus Ihrer Sicht?
100%ig einverstanden.
Und warum warst du nicht beim Essen?
Ich bin noch nie beim Essen. Das muss man auch fairerweise sagen.
Das ist so.
Genau,
das kann ich bestätigen.
Also ich bin bei keinem Essen mit dabei, weil ich bei der Mannschaft dabei sein möchte, möchte mich um die Mannschaft kümmern, möchte mit dabei sein, möchte das fühlen. Deswegen, das hat nichts mit Fernando zu tun. Das ist eine generelle Regel bei mir.
Haben Sie sich jemals so über ein 0:0 gefreut wie heute Abend?
Tatsächlich sind wir sehr, sehr glücklich. Wir sind sehr, sehr froh über diesen Punktgewinn, den wir hier erkämpft haben. Ich muss neidlos anerkennen, dass Bayer 04 ein sehr, sehr gutes Heimspiel gemacht hat, wirklich großartig uns zugepresst hat. Wir hatten keine Möglichkeiten, uns großartig zu befreien. Wir haben das getan, was Bayern München eher untypisch ist. Wir haben verteidigt, wir haben gekämpft, wir haben gegrätscht, wir haben versucht, das Tor zu verteidigen. Ja, und jetzt sitzen wir mit einem Punkt hier.
Hat sich das so aus dem Spiel heraus ergeben oder war der Ansatz von Bayern von vornherein, hier das Unentschieden zu holen, um Bayern auf Distanz zu halten?
Also ich glaube, also grundsätzlich ist es gar nicht die Bayern-DNA, irgendwo auf Unentschieden zu spielen. Das hat Bayern 04 einfach geschafft, dass sie uns dahin gebracht haben. Wir wollten Fußball spielen, wir wollten hier auch versuchen, unser Spiel durchzubringen, so wie wir es in den bisherigen Spielen immer getan haben. Und heute war es das erste Mal, dass wir wirklich nicht den Zugriff hatten, selber nicht die Ballkontrolle hatten. Aber das ist das Ergebnis von einer sehr, sehr guten Mannschaftsleistung von Bayern 04 Leverkusen. Wie gesagt, wir haben uns heute auf andere Dinge mal konzentriert, versuchen das Tor zu verteidigen, Zweikämpfe zu gewinnen. Das ist auch nicht immer perfekt gelungen. Aber du kannst der Moral, und das ist eigentlich eher untypisch bei Bayern, spricht man normalerweise von der Technik und Taktik. Heute müssen wir von der Moral sprechen und die hat einfach gepasst.
Wie deutest du, Matthias, dieses Unentschieden?
Ja, herzlichen Glückwunsch an Bayer Leverkusen zu einer tollen Leistung und herzlichen Glückwunsch Bayern München zur Meisterschaft.
Würdest du so weit gehen?
Ja, jetzt sind es 8 Punkte Vorsprung. Das Duell zwischen den beiden hat stattgefunden. Noch nie ist so ein großer Vorsprung zu dem Zeitpunkt der Saison noch verspielt worden. Letztes Jahr hatte übrigens, glaube ich, Bayer Leverkusen zum gleichen Zeitpunkt auch 8 Punkte Vorsprung. Und siehe da, Meister wurde Bayer Leverkusen. Insofern, man hat sich teilweise erinnert gefühlt an das Hinspiel in München, als ja die Leverkusener ungewöhnlich defensiv agiert haben und Bayern München eine der besten Saisonleistungen gespielt hat, obwohl es dann nur ein 1-1 wurde am Ende. Damals haben sich die Bayern geärgert, obwohl sie so gut gespielt haben. Und ich glaube, heute muss Leverkusen sich schon ärgern, denn sie hätten das heute nicht nur gewinnen können, sondern gewinnen müssen. Sie hatten die besseren Chancen. Florian Wirtz ganz am Ende, vielleicht sogar die klarste neben den beiden Lattentreffern. Und darum hat es mich auch ein bisschen überrascht, dass nicht noch ein echter Mittelstürmer in der Schlussphase gekommen ist, um da richtig Druck zu machen.
Meine journalistische Pflicht ist jetzt einmal zu fragen, nimmst du die Glückwünsche schon an zu diesem Zeitpunkt?
Nein, solange es rechnerisch nicht möglich, also noch möglich ist, dass es andersrum sein könnte, nehme ich es natürlich nicht an. Es war ein Schritt heute, wir wollten nicht verlieren, das haben wir geschafft. Dementsprechend gehen wir mit den 8 Punkten jetzt weiter raus. Und klar, Statistik ist so. Das habe ich auch gelesen, dass eine Mannschaft, die mit 8 Punkten Vorsprung zum jetzigen Zeitpunkt, glaube ich, das noch nie verspielt hat. Und wir werden alles dran setzen, die nötigen Punkte zu holen in den nächsten Wochen, um dann wirklich Gratulation annehmen zu können.
Jetzt haben wir Lothar 1-2 Minuten durchschnaufen lassen. Und jetzt,
das waren 5 Minuten.
So lange hast du nicht gebraucht, das weiß ich. Wie interpretierst du dieses Unentschieden im Hinblick auf den Titelkampf?
Ja, mit Matthias einer Meinung, nicht nur statistisch, sondern Bayern München hat ja eine andere Stabilität wie in den letzten Jahren. Sie haben wieder Freude, sie treten als Mannschaft auf, gemeinsam, nicht jeder zieht mit. Der Trainer hat sie wieder zu einer Mannschaft geformt, die Spaß hat am Fußballspielen. Das hat man zwar heute nicht unbedingt gesehen, heute hat man was anderes gehabt. Ich habe es auch gesagt, ich habe sowas bei Bayern nie gesehen und auch Dartstatistiken, 2 Torabschlüsse, wo für mich ja fast schon keine Torabschlüsse waren. Kopfball von Goretzka 4 Meter vorbei und ein abgeblockter Schuss von Kane. Also hatten sie eigentlich für mich gar keine einzige Torschance. Aber sie haben ein Ergebnis geholt, das sie unbedingt holen wollten. Mit viel Glück, würde ich sagen, weil Bayer Leverkusen hat aus diesen Möglichkeiten schon mehrere Tore gemacht. Heute gar keins. Bayer Leverkusen hat für mich das perfekte Spiel gemacht im Gegenpressing. Die haben so gespielt wie Bayern München in den meisten Spielen in dieser Saison, den Gegner gar nicht atmen lassen, den Gegner gar nicht aus der Defensive herausspielen lassen. Das ist die Taktik gewesen von Xabi Alonso. Wir werden ja gleich noch auf den Mittelstürmer kommen. Deswegen hat er auch den Mittelstürmer geopfert, dass er schnelle Spieler hat, die aggressiv gegen den Ball arbeiten. Und ich muss eins sagen, tolles Spiel von Bayer Leverkusen, können Sie sich jetzt nichts darum kaufen, aber doch für die Zukunft ja. Sie haben andere Aufgaben auch noch, auch wenn die Meisterschaft jetzt vermeintlich nicht mehr zu schaffen ist. Aber sie werden bis zum Schluss fighten. Auch Xhaka hat es im Interview gesagt, wir können stolz sein auf die Leistung, die wir heute gezeigt haben. Und deswegen, wie gesagt, diese Leistung. Und dann hat man ja noch andere 2 Wettbewerbe, wo man ganz gut dabei ist. Vielleicht klappt es dann mit dem anderen Titel, wenn der Titel jetzt schon statistisch nicht mehr zu holen ist, was diese Schale dahin betrifft.
Haben Sie, Herr Caro, um 20.20 Uhr... als Würz die Riesenchance vergab, den Fußball kurz mal gehasst?
Nee, den Fußball hasse ich nie. Ich liebe den Fußball, von daher habe ich den nicht gehasst. Aber ich habe mich natürlich sehr geärgert. Ich hätte den Ball gerne drin gesehen.
Wie reagieren Sie dann in so einer Situation?
Ja, wie man normalerweise reagiert. Es ärgert einen. Am liebsten würde man noch mal die Szene wiederholen.
Ja. Und wie bewerten Sie den Auftritt jetzt von Bayer Leverkusen? Also Bayern dominiert, Riesenchancen gehabt und am Ende steht aber dennoch das 0:0. Wohin tendieren Sie?
Na gut, ich bin, wie Lothar gesagt hat, man kann stolz auf die Mannschaft sein. Ich bin stolz auf die Mannschaft. Wir haben gezeigt, was wir können. Wir haben gezeigt, dass wir mit den besten Mannschaften der Welt mithalten können, dass wir zu Hause wirklich eine Macht sind. Wir haben auch gegen Inter und Milan und viele andere gewonnen. Von daher sind wir stolz auf das, was wir heute gespielt haben, aber nicht auf das Ergebnis. Da ärgern wir uns natürlich. Aber so ist Fußball. Es gewinnt im Fußball. Fußball ist immer nicht gerecht. Und genauso wie in München, vielleicht München, Bayern München hätte gewinnen können, hätten wir heute gewinnen müssen.
Wären die Chancen für Bayer, am Ende das goldene Tor zu erzielen, etwas größer gewesen, wenn Boniface und Schick gekommen bzw. früher gekommen wären? Oder jedenfalls einer dieser beiden?
Das muss der Trainer beurteilen.
Und was beurteilen oder wie beurteilen
Sie? Der Trainer hat ja nur den Patrick die letzten 5 Minuten gebracht. Von daher gehe ich davon aus, dass er zufrieden war. Wir hatten auch wirklich viele Chancen. Man kann immer viel diskutieren, aber ich bin nicht Trainer und ich will auch nicht Trainer sein.
Klingt so, als hätten Sie sich zumindest vorstellen können, dass ein Mittelstürmer in der Schlussphase kommt.
Ich hätte mir sogar beide auf einmal vorstellen können. Also ja? Vorstellen kann man sich vieles, aber ich bin jemand, der das tun sehr viele, aber das tue ich nicht. Ich habe meine Meinungen zur Aufstellung oder zu Wechsel. Aber ich respektiere 100%, was der Trainer ist. Seine Aufgabe und er entscheidet immer richtig.
Warst du froh, dass Schick erst spät und Boniface gar nicht kam?
Das ist jetzt wirklich eine sehr, sehr hypothetische Frage. Ich war froh, als das Spiel abgepfiffen war. Da war ich sehr froh, ja.
Lothar, was meinst du?
Also der Plan ist ja aufgegangen. Der Plan ist aufgegangen, sonst hätten sie nicht dieses perfekte Spiel gehabt. Hätten sie dann aber mit Boniface und Schick auch die frühen Balleroberungen gehabt, das muss man sich ja fragen, weil durch die Balleroberungen hat man ja auch die Chancen bekommen. Und Schick ist jetzt nicht unbedingt ein Spieler, der so drauf geht wie Della oder Adli.
Ich unterbreche dich ungern, ja? Luther. Nur einmal, das ist klar. Das Spiel kam aber an einen Punkt nach 60, 70 Minuten durch diese Taktik hervorragend dorthin gebracht, dass man dann doch irgendwie dachte, ha, jetzt ein Mittelstürmer, Bayern fangen an müde zu werden, Bälle kommen in den Strafraum, könnte nicht schaden.
Ich habe es auch erwartet, dass der Patrick Schick, der ja 14 Pflichtspieltore hat, aus dem Spielgeschehen heraus, keine Elfmeter, ist er der Spieler in der Bundesliga, der im Endeffekt wenig Spiele hatte, wenig Spielminuten, aber 14 Tore. Jede 60. Minute macht er ein Tor aus dem Spiel heraus. Zum Beispiel Harry Kane, wir haben das im Vorlauf gehabt, der braucht 124 Minuten für jedes Tor. Also es ist schon ein Stürmer, der weiß, wo das Tor steht und er weiß vor allem, wo das Tor steht, sehr spät. Harry Kane macht meistens das 1-0, Patrick Schick macht seine Tore meistens in der Nachspielzeit. Natürlich wäre es ganz sicher eine Option für viele gewesen, Patrick Schick früher zu bringen, aber er wollte, und das kann ich verstehen, er wollte einfach das, was funktioniert, nicht stören. Und deswegen hat er auch Adli für Della eingewechselt und nicht Schick für Della. Hundertprozentig so.
Verdienste und die Qualitäten von Xabi Alonso stehen ja völlig außer Frage. Ich finde aber schon, dass man jetzt bei diesen letzten beiden Spielen, den beiden 0-0, sowohl in Wolfsburg als auch heute gegen die Bayern, eben diese beiden Diskussionsthemen hat. Ja? 8 Wechsel nach dem Pokalspiel gegen Köln, Florian Wirtz, der nicht von Anfang an gespielt hat, dann heute die Frage, die wir uns alle gestellt haben, so 75., 80., ruhig noch mal Brechstange, weil ich finde, eine Niederlage wäre für Leverkusen durch ein Kontertor sogar zu verschmerzen gewesen und lieber zu sagen, hey, wir müssen um jeden Preis gewinnen und ganz am Ende noch mal geballte Offensive. Jetzt sind es 4 Punkte gewesen, die Leverkusen hätte mehr holen können, die durch diese beiden 0-0 liegen geblieben sind und wir hätten dann noch einen spannenden Meisterkampf. Darum bin ich gespannt, wie Xabi Alonso das auch mit so ein bisschen Abstand sieht, ob neben der großartigen Leistung, nochmal unterstrichen, die Bayer Leverkusen heute gezeigt hat, es war halt kein Sieg.
Was lernen Sie über Ihre Mannschaft oder was lernst du über deine, Max? Eine Mannschaft, die auch leiden kann. Ist das eine Facette, die du vermutet hast oder die du sogar schon kanntest?
Wir haben es dieses Jahr noch nicht so gebraucht. Wenn, dann haben wir dann verloren, ein paar Spiele in der Champions League leider
aus. Gelitten habt ihr schon.
Aber. Gelitten haben wir schon, aber anders. Heute haben wir gelitten und ausgehalten.
Ja.
Und das ist ein Stück weit eine Facette. Ja, wenn du Meister werden willst, dann musst du solche, wie heißt es so schön, dreckigen Spiele auch dann ein Stück weit punktetechnisch ziehen. Das haben wir getan. Wie gesagt, wir haben definitiv kein gutes Fußballspiel gemacht, aber wir haben von der Moral und von der Energie schon ein Gesicht gezeigt, was man von Bayern vielleicht gar nicht kannte, weil es auch gar nicht notwendig war in der Vergangenheit. Aber heute musste es sein und die Mannschaft hat es gezeigt. Mit all den Belastungen aus Glasgow hier angereist, kompliziertes, verdammt kompliziertes Auswärtsspiel und trotzdem diese Moral auf den Platz gebracht.
Max hat noch 4-5 Minuten, deswegen nutze ich jetzt mal die Zeit, ihn tatsächlich so ein paar Dinge noch zu fragen, die einfach sehr, sehr spannend sind. Glaubst du, dass die Vertragsverlängerung Musiala einen Domino-Effekt auslöst, auch im Hinblick auf den Vertragsverlängerung Kimmich?
Erstmal haben wir 3 wichtige Vertragsverlängerungen getätigt mit Manu, mit Alfonso und mit Jamal. Wir haben gezeigt, und das ist ja bei so einem wichtigen Spieler wie Joshua Kimmich, der in Zukunft, wenn Manu irgendwann mal aufhört, Kapitän von Bayern München werden soll. Dafür muss er den Vertrag verlängern natürlich. Aber klar signalisiert, was unsere Intention ist, nämlich die Mannschaft zu halten, die Qualitätsspieler, die Unterschiedsspieler weiter für uns spielen zu haben auf einem extrem hohen Niveau. Und das ist für Josh natürlich ein Zeichen, der möchte bei Bayern München bleiben. Er möchte mit uns die Champions League gewinnen. Er wollte aber natürlich auch wissen, ja, sonst würden wir nicht reden. Wenn er gar nicht bleiben würde, dann hätte er genug Möglichkeiten.
Aber ich habe das Gefühl, ihm fehlt die allerletzte Überzeugung, sonst hätte er schon längst zusagen können.
Aber das ist ja das, was ihr von außen nur beurteilen könnt. Wir intern haben ja ganz andere Gespräche. Und bei Jamal war es ja auch so gewesen, dass alle gedacht haben, mein Gott, das dauert, das zieht sich. Wir waren Mitte Januar, waren wir schon durch mit Jamal. Es hat halt etwas länger gedauert, die Verträge zu schreiben. Wir hatten auch keinen großen Druck, weil wir die Zusage hatten. Also das Commitment von Jamal sehr, sehr früh. Und genauso.
Also die Zusage gab es schon?
Wir haben schon sehr, sehr früh mit Jamal die Einigung gehabt. Und dann gilt es halt das Papierwerk.
Das heißt, es könnte sein, wenn wir in 2 Wochen uns treffen, sagst du, ach, ich saß bei dir im Studio und da hatte ich schon die Zusage von Kimmich?
Wer weiß.
Spannend. Setzt du ihm intern? hast ja eben gesagt, intern, extern. Setzt du ihm intern eine Deadline und sagst, bis dann brauchen wir ein Ja oder ein Nein?
Wir reden miteinander wie erwachsene Männer. Und die Gespräche, die Inhalte, die kennt ihr nicht. Man versucht da was rauszufinden, aber die Inhalte kennen Josh und ich. Und wir werden, wenn es dann durch ist, in welche Richtung auch immer, dann wird es bekannt gegeben, aber bis dahin sprechen wir.
Aber du bist zuversichtlich?
Ich bin grundsätzlich zuversichtlicher.
Auch konkret?
Konkret auf was?
Grundsätzlich zuversichtlich, auch konkret?
Naja, konkret ist dann, wenn unterschrieben ist. Wie lange musstet ihr pokern, um Lothar zu unterschreiben? Dann zuckt er auch noch ein bisschen vielleicht.
Eben. Ja? So bei Vertragsverhandlungen, ja.
Das gehört dazu. Also die Unterschrift muss drunter sein und dann ist es konkret, ja.
Kannst du eine Ausstiegsklausel, die bei Bayern sehr, sehr unüblich ist, bei Musiala bestätigen?
Ich kann garantieren, dass Jamal die nächsten Jahre bei Bayern spielt.
Das hat die Frage nicht wirklich beantwortet.
Doch.
Gibt es eine Ausstiegsklausel oder nicht?
Ich werde jetzt nicht hier über Vertragsdetails sprechen, Patrick. Ich weiß, das ist sehr, sehr journalistisch und interessant und jeder denkt irgendwo auch was zu wissen. Ich kann garantieren, dass Jamal die nächsten Jahre bei Bayern München spielt.
Jahre heißt ja auch zwei oder drei und möglicherweise gibt es ja da eine Ausstiegsklausel für 2028, 2029. Dann wäre das ja alles im Rahmen.
Dann ist das die Möglichen. Wie groß ist euer Interesse an Wirtz?
Ich habe das vorhin.
Oder anders formuliert. Uli Hoeneß hat ja davon geträumt. Hat er ja gesagt. Nimmst du das als Auftrag wahr?
Es ist ein Traum, so wie er es gesagt hat. Und ich glaube, und das meine ich jetzt wirklich völlig wertfrei, jeder Verein auf der Welt wäre froh und würde träumen, Florian Wirtz in seinen Reihen zu haben. Ich glaube, das hat man heute wieder gesehen. Aber ich finde einfach, das ist jetzt in einer Saison eine Phase, wo es darum geht, wir wollen unser Ziel erreichen, Bayern 04 will ihre Ziele erreichen und Florian Wirtz ist Spieler von Bayern 04 Leverkusen. Punkt. Und da gibt es für mich nichts drum rumzurütteln.
Was bedeutet die Vertragsverlängerung von Musiala für das Gehaltsgefüge des FC Bayern, das eigentlich sinken sollte?
Wie wir Gehaltsgefüge und Gehälter einsparen wollen, das ist dann unsere interne Planung. Und da haben wir eine Planung. Also wir wissen, dass wir auch nicht endlos bezahlen können und auch nicht wollen übrigens. Aber natürlich bei dem einen oder anderen Spieler musst du bezahlen. Das ist völlig normal. Ich glaube, Lothar hat es ja relativ früh als sein Berater rausgehauen, was du machen würdest. Ganz so war es nicht. Aber dass man für Topspieler bezahlen muss, ich glaube, das ist normal.
Ja, er ist ein besonderer Spieler wie Florian Wirtz auch und da muss man eben Eingeständnisse machen, ob das jetzt dann eine Ausstiegsklausel ist oder mal über die Grenzen geht. Er ist Topverdiener bei Bayern München und das hat er sich auch erarbeitet. Ja, er ist noch jung, er ist noch mit seiner Entwicklung noch nicht am Ende, ähnlich wie Florian. Das sind ja Parallelen da. Bei denen kannst du noch einiges mehr erwarten. Die haben Freude am Fußball, die lieben den Fußball, die haben Leidenschaft dafür. Und ich habe es auch gesagt, ja, gibt es denn einen Vertrag, was Franz Beckenbauer früher zu mir gesagt hat, gibt es einen Vertrag, er soll sich seine Zahlen selbst einschreiben. Aber das ist ja nur so, das ist ja so eine...
Wird das nicht klappen, das Gehaltsniveau zu senken?
Nein, aber ich glaube nicht, dass Florian und Jamal nur das Geld deswegen spielen, sondern die spielen die Liebe zum Verein. Jamal liebt Bayern München. Florian fühlt sich hier super wohl. Sie sind nach wie vor in ihrem Umfeld, ja, familiäres Umfeld, Freundesumfeld etc. Das ist für die Jungs auch noch wichtig. In 4-5 Jahren sieht es vielleicht ganz anders aus. Aber ich glaube, dass beide in diesem Verein sehr gut aufgehoben sind.
Ganz kurz, bevor du zum Flieger fährst. Danke übrigens, dass du die Zeit da jetzt nochmal genommen hast. Du hast gesagt,
ich muss nachher Vincent anrufen und dich entschuldigen, dass sie alle auf mich warten müssen. Ne?
Thomas Müller wird das kürzeste Gespräch überhaupt. Hat es das schon gegeben? Also Nein. Wird Müller bleiben?
Also das Gespräch hat es noch nicht gegeben. Wir haben jetzt sehr, sehr viel Kraft in das investiert. Wir haben eine sehr intensive Zeit mit den Playoffs. Und dann werden wir die Vertragsgespräche mit Leroy, Eric, Thomas Müller sind noch da. Mit Josh läuft gerade. Also wir haben schon noch zu tun.
Dankeschön. Max, guten Flug.
Dankeschön, ja. Dankeschön.
Und dann, ja. Danke. Glückwunsch zur Meisterschaft sage ich nicht. Die Einordnung kann jeder selber vornehmen. Wie interpretierst du das, was wir jetzt eben gehört haben von Max Eberl im Hinblick auf
Bezug auf Josef Kimmich? Ja. Da ist schon ein gewisses Lächeln wahrzunehmen in seinem Gesicht. Ja? Und wir wissen ja auch, dass Josua Kimmich wissen wollte, wie geht es bei Bayern München weiter. Und da ist die Personalie Musiala sicherlich eine ganz, ganz wichtige gewesen. Und mein Eindruck ist so ein bisschen, wenn es jetzt wirklich einen europäischen Topclub gegeben hätte, der Kimmich unbedingt haben will und Kimmich auch das Gefühl gleich hat, das ist es, dann wäre das auch schon klar. Ja, und dadurch, dass jetzt relativ viel Zeit vergangen ist und auch das Verhalten von Kimmich auf dem Platz
sehr, sehr vorwegmarschierend ist, die anderen mitnimmt. Auch am Ende hat man es noch gesehen, wenn so Verteidigungsszenen waren, wie er die Verteidiger pusht und sie beglückwünscht. Ich glaube, da ist jemand schon sehr im Kopf, der neue Bayern-Kapitän.
Lothar?
Wir würden es uns wünschen, aber ich weiß, dass er einige Angebote hat aus dem Ausland, von großen Vereinen, sowohl auf der Insel als auch von der Iberischen Halbinsel. Da haben wir ja einen Fachmann, der weiß vielleicht sogar mehr wie wir.
Also Real Madrid in dem Fall.
Zum Beispiel, ja. Aber er hat natürlich auch sein Zuhause in München, 4 Kinder. Die letzte Chance für ihn, mal einen internationalen Wechsel zu machen, ganz klar. Das würde er sich überlegen. Brauche ich das für mein Leben? Will ich das noch mitnehmen? Weil das ist die letzte Chance, er ist 30 Jahre. Oder will ich das machen, was ich bisher gemacht habe, bei einem der besten Vereine der Welt weiterhin als zukünftiger Kapitän? Und warum muss Manuel Neuer aufhören, dass er Kapitän ist? Ich würde ihm die Kapitänsbinde, wenn er bei Bayern München bleiben würde, schon in der nächsten Saison geben. Da kann Manuel Neuer ja im Tor spielen, kann sich auf seine Sachen fokussieren, konzentrieren. Der Kapitän im Tor hat ja sowieso eine weite Entfernung zum Schiedsrichter. Kimmich spielt im Zentrum, ist eigentlich die ideale Position für mich, für einen Leader, für einen Kapitän. Und ich würde das Josef Kimmich noch schmackhafter machen, zu sagen, hey, wenn du bei uns unterschreibst, bist du im nächsten Jahr Kapitän. Auch natürlich mit Manuel Neuer vorher das geklärt zu haben.
Was haben Sie denn gehört, Herr Caro? Sie sind ja sehr gut verdrahtet.
Ich habe gehört, dass schon Madrid einige Spieler haben wollte, die Bayern am Ende gehalten hat, aber mehr nicht.
Also nicht. Aber einige sind auch zu Madrid gegangen, wie Alaba und Groß. In der ähnlichen Situation, wo die Verträge ausgelaufen sind, wie bei Joshua Kimmich.
Also jetzt in dem Fall nichts Konkretes zu Kimmich. Ja. Wie ist es denn mit Ihrem Trainer? Sie haben sich unter der Woche sehr optimistisch und sehr zuversichtlich geäußert, dass Sie den über die laufende Saison bei Bayer Leverkusen halten können. Worauf gründet dieser Optimismus?
Ja, weil er bei uns Vertrag hat. Er hat ja bei uns Vertrag bis 2026.
Gut, man weiß im Profifußball allerdings, dass Verträge jetzt nicht immer diese Bindungswirkung haben. Also müssen Sie ja noch darüber hinaus Ansatzpunkte sehen für Ihre Zuversicht.
Aber ich weiß ja, wie wir mit ihm arbeiten, wie eng wir Planungen auch für nächste Saison machen, für Transferperioden und so weiter, wie er denkt. Unser Gefühl ist ja nicht nur mein einziger, sondern auch von Simon Rolfes und anderen. Und wir sprechen ja offen. Es gibt zurzeit kein Hinweis, dass es anders sein sollte als wie geplant.
Hat er, also dieser Trainer, den Sie maßgeblich oder dessen Verpflichtung Sie maßgeblich mit vorangetrieben haben, diesen Verein verändert?
Also wenn man solche Saisons spielt wie letztes Jahr, verändert sich ein Verein automatisch und dafür hat er eine große Verantwortung und trägt auch eine große Verantwortung. Ein Trainer ist in einem Club die wichtigste Personalie. Der macht einen super Job, ist ein super Trainer und von daher sind wir stolz, dass er bei uns Trainer ist und natürlich hat er dazu beigetragen, dass der Verein ein bisschen ein anderer Verein geworden ist.
Zustimmung?
Also Xabi Alonso ist ein Geschenk für Bayer Leverkusen, ein Geschenk für die Bundesliga. Ja? Also das, was da speziell in der letzten Saison passiert ist, aber auch wie es jetzt stabilisiert wird, das ist ja, finde ich, das Beeindruckende.
Ja, ist ein wichtiger, ganz wichtiger Punkt.
Also zu sehen, die Saison begann dann ja so ein bisschen auch mit schwierigen Spielen und alle dachten, ja, typisch, klar, das war eine Saison, die so weit über der eigentlichen Qualität war, dass es sich die wiederholen lässt. Und dann kam dieses Spiel eigentlich in München, wo man gesehen hat, wie Xabi Alonso diese Mannschaft auch ganz anders aufstellen kann, wenn er eben sagt, jetzt ist nicht die Zeit, nach vorne zu spielen, sondern Bayern ist gerade besser als wir, darum müssen wir defensiv spielen. Und wie sie in der Champions League eben marschiert sind, ja, und im DFB-Pokal noch dabei. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Das Interessante ist ja, dass wir möglicherweise im Champions-League-Achtelfinale wieder Bayer gegen Bayern haben. Wir wollen es nicht. Es wäre schön, wenn wir andere Duelle hätten, aber die Chance liegt bei 50%. Sollten die Bayern gegen Celtic weiterkommen, dann ist eben die Frage, Real und Atletico auf der einen Seite, Bayern und Leverkusen auf der anderen Seite. Und bei Xabi Alonso, Vertrag 2026, das ist auch gerade das, was wir so hören, dass die kommende Saison dann doch eigentlich alles überall stabil bleiben wird. Ja, Musiala hat verlängert, bei Wirtz rechnen wir alle damit, dass es bald verkündet wird. Und dass auch Xabi Alonso dem unterschwelligen Werben von Real Madrid noch nicht erliegen wird, weil eben auch mit Ancelotti noch jemand da ist, der also gerade auch ziemlich gut dabei ist. Ja, vermutlich Manchester City ausschaltet. In der Meisterschaft ist es spannend mit Atletico und Barca. Aber so Gefühlsthema wäre bei mir so Xabi Alonso 2026 Richtung Real. Und dann ist Caro auch gut aufgestellt, wie wir wissen. Der hat ja immer schon sehr weitsichtig, auch bei Trainern im Blick, wer dann vielleicht den Weg nach Leverkusen finden könnte.
Hast du einen Namen im Kopf?
Ich glaube, Sebastian Hoeneß ist so ein Trainer, wo all die Vereine, die im Normalfall vor dem VfB Stuttgart stehen, da interessiert sind. Und ich glaube, das wäre ein Name, der ein Hoeneß bei Bayer Leverkusen, das hätte ja fast was ganz Besonderes.
Ich versuche mal, die Miene zu deuten.
Nee, dazu habe ich nichts zu sagen.
Jetzt ist noch Xabi Alonso Trainer bei den Bayern, Vincent Kompany, und den hören wir jetzt.
Vincent, warum war Leverkusen heute wieder nicht zu schlagen für ihr Team?
Sie fangen immer so negativ an, das ist ihr zweites Mal. Erstmal zurück, wir sind jetzt 8 Punkte vor, wir haben einen Punkt geholt. Dieses Spiel, wir haben gekämpft in Glasgow und jetzt müssen wir 2 Tage später hier kommen. Und die Ergebnis für uns ist, können wir mitnehmen. Und wir haben sonst im ersten Spiel in der Bundesliga gegen Leverkusen ganz dominant gespielt. Hat wir eigentlich verdient zu gewinnen. Heute war wieder ein Kampf, aber letztendlich dieses Punkt nehmen wir mit und wir schauen weiter jetzt auf das nächste Spiel.
Sie sind ja jemand, der den Offensivfußball liebt. Das haben wir ja auch schon gesehen. Beste Offensive der Liga. Heute der erste Torschuss in der 73. Tut Ihnen das dann weh?
Ich habe es gesagt, wenn eine Mannschaft sich verdient, dass wir mal tiefer stehen müssen, dann können wir auch zeigen, dass wir das machen können, wenn wir das brauchen. Und es ist jetzt das zweite Mal zu null in 2 Spielen. Gut, man stellt sich immer vor, das Idealspiel, und das war das nicht. Aber trotzdem, man hat gekämpft, die Jungs haben gelaufen. Wir haben schon etwa fast 100 Tore geschossen diese Saison. Und dieses Mal war es nicht der Fall. Aber was die Jungs vielleicht nicht gebracht haben nach vorne, haben die auf jeden Fall gebracht für die Verteidigung.
Können Sie das dann in so einem Spiel mal akzeptieren, dass Sie gar keinen Weg zurückfinden?
Ich bleib ganz ruhig dabei. Ich weiß, dass das im Fußball manchmal passiert. Wichtig ist, wenn man guckt auf die 10 Spiele, 15, 20 Spiele, was wir bis jetzt gemacht haben. Wir sind 8 Punkte vor und deswegen haben wir viel richtig gemacht. Aber wir werden auch lernen aus diesem Spiel und wir nehmen dieses Punkt mit. Das war, glaube ich, im ersten Spiel gegen Leverkusen, wo meine Kollege gesagt hat, manchmal muss man einfach einen Punkt nehmen. Und das haben wir heute gemacht und das haben die gemacht in die Allianz Arena. Und das ist auch Fußball. Und ich glaube, was man gesehen hat, aber ist, dass die Qualität von Leverkusen und unsere Qualität, dass es schon richtig ist, dass die beiden Mannschaften vorne sind.
8 Punkte, das hat natürlich noch keiner geschafft, an der Spitze aufzuholen zu diesem Zeitpunkt. Lassen Sie sich den Titel noch nehmen?
Ich denke noch nicht so. Also mein Ziel ist einfach, dass wir alles, was wir besser machen könnten heute, dass wir das ab sofort Dienstag wieder machen. Und dass wir dann das nächste Spiel gewinnen und was danach kommt. Und dann irgendwann am Ende bekommst du eine Belohnung. Aber ich habe es, glaube ich, vorher gesagt, ich habe schon oft diese Momente mitgemacht in meiner Karriere. Und ich weiß, dass man sich einfach konzentrieren muss auf das nächste Spiel und nicht zu viel rechnen muss.
Danke.
Also, Vincent Kompany, alles in allem durchaus nicht unzufrieden, hatte ich jetzt den Eindruck. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, das ja auch noch mal so ein bisschen sacken zu lassen, noch mal zu besprechen. Wenn man so überlegt, wie ihr die Bayern hier unter Druck gesetzt habt. Ja, ihr habt das Tor nicht gemacht. Dennoch, was löst das in Ihnen aus?
Ja, das löst in mir auf, dass wir gezeigt haben, dass wir in der Lage sind, jede Mannschaft zu schlagen in Europa. Und hoffentlich spielen wir bei allen 3 Wettbewerben bis zum Ende um den Titel.
Ist Bayer auf dem Wege, die Dortmunder im Grunde abzulösen?
Ja, okay, Dortmund hat auch lange Zeit gebraucht, aber zurzeit sind sie mit Bayern München einsame Spitze, würde ich sagen, in Deutschland. Leipzig bringt nicht das, was man vielleicht von denen erwartet. Über Dortmund wollen wir nicht sprechen, da haben wir letzte Woche schon am Sonntag.
Nachher vielleicht noch mal, Lothar.
Ja, ich bin froh, dass sie 3-0 in Lissabon gewonnen haben. Ja. Ist auch gut für den deutschen Fußball. Aber nein, Bayer Leverkusen, ja, hatten ja auch in der Vergangenheit nicht Titel, aber schon gute Mannschaften, gute Spieler. Ja, Champions League Endspiel gegen Juventus Turin. Aber eben auch durch Xabi Alonso ist hier ein anderer Glanz reingekommen. Und Bayer Leverkusen wird auch anders wahrgenommen in Europa, nicht nur in Deutschland. In Deutschland hat man auch früher gesagt, der Billenverein.
Das ist kein Bildenverein mehr. Das ist attraktiver Fußball, Profifußball gegen die besten Mannschaften der Welt. Wir haben jetzt zweimal Mailand gehört in der AC. Wir haben heute Bayern München gesehen, die kaum über die Mittellinie gekommen sind. Aber wir haben auch 45 Minuten in Atletico Madrid gesehen, wo man dominant gespielt hat. Wo man zwar zum Schluss 2-1 verloren hat. Auch das ein wichtiges Spiel für eine Lernphase für diese Mannschaft, die solche Spiele noch nicht so häufig gemacht hat. Und ich muss sagen, Bayer Leverkusen ist wie Bayern München auch eine Mannschaft, die am 31.05. in München im Champions League Endspiel stehen kann.
Hat sich die Mentalität auch bei Bayer Leverkusen verändert? Also wenn ich Herrn Caro jetzt so deute, habe ich das Gefühl, ja, er fand das Spiel gut, aber man merkt ihn an, ja, so dieser Ehrgeiz, wirklich gewinnen zu wollen, ja, ist da. Stimmt das?
Ja, klar. Das
ist doch gut.
Man muss die 3 Punkte holen. Das ist,
ja. Aber das ist doch gut, finde ich.
Ja, klar, ja.
Nicht damit zufrieden zu sein. Wir können das ja in der Bewertung sagen. Aber im Grunde genommen zu sagen, nein, ich wollte hier unbedingt die 3 Punkte haben.
Unbedingt, ja. Wir wollten unbedingt die 3 Punkte, ja klar.
Ja, ja. Ja, vor allem nach dem Spielverlauf.
Ja, ja. Und zur Veränderung Bayer Leverkusen, Mentalität, Charakter. Bayer Leverkusen hieß ja eigentlich Vizekusen. Ja, ja. Das war der Vereinsname, der sich seit 2000, 2002 eingebürgert hatte aufgrund des Sinnbilds, immer knapp davor zu scheitern. Und jetzt reden wir über eine Mannschaft, die das Double gewonnen hat in der vergangenen Saison und im Europa-League-Finale erst verloren hat. Das ist, dazu sagen, es ist die neue Nummer 2 in Deutschland, ist fast ein bisschen schräg, weil aktuell ja, haben sie beide Titel in Deutschland und sind sozusagen Stand jetzt die Nummer 1. Aber die Frage, stehen sie vor Dortmund, finde ich, die stellt sich überhaupt nicht mehr. Ja, was mich besonders beeindruckt hat, wenn ich das sagen darf, ist, dass sie es eben geschafft haben, im Sommer diese Mannschaft zusammenzuhalten. Ich war fest davon ausgegangen, dass so 3-4 Spieler sagen, war eh das perfekte Jahr und jetzt gucken wir mal England oder Spanien. Es gibt einen größeren Scheck und die Stadien sind größer und vielleicht die Wucht ist auch größer. Aber da müssen sie einfach großartige Überzeugungsarbeit geleistet haben, dass die alle gesagt haben, hey, wir haben weiter Lust hier mit Xavi Alonso, das alles nochmal weiterzugehen und wir zeigen allen, wir können auch das zweite Jahr richtig gut spielen.
Sind das die Argumente, die Sie auch einem Florian Wirtz gegenüber bringen? Also das Argument, letztlich auf dem Weg zu einer absoluten, ja vielleicht sogar europäischen Spitzenmannschaft zu werden?
Also ich kann mich erinnern, wo ich 2019 im Büro mit Rudi Völler und den Eltern, Beratern und Kai Havertz zusammensaß. Und ich bin ja 2018 gekommen und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich extrem ehrgeizig bin. Und ich habe Kai hat mir den Gedanken gespielt, von hier wegzugehen. Und ich habe Kai Havertz gefragt, Kai, warum willst du hier weg? Und er hat gesagt, ich will um Titel spielen. Ich glaube, dass wenn man ehrgeizige Spieler fragt, das Wichtigste ist für die nicht, was die verdienen.
Die verdienen
Das Wichtigste ist für die, dass die in einer Top-Mannschaft spielen können, dass ein Top-Trainer die trainiert, dass sie sich im Verein wohlfühlen, dass die Vertrauen spüren, dass die als Mannschaft und als Gruppe sich wohlfühlen. Und das sind die Argumente, die dazu bringen, dass Spieler, wo man denen vielleicht sie gedacht haben, dass die weg sind, dass die gesagt haben, warum sollen wir irgendwo weg?
Aber was haben Sie denn damals Havertz gesagt? Sie waren ja noch an einem ganz anderen
Punkt. Ich habe dem Kai Havertz, und das habe ich Ihnen jetzt bei Arsenal, wo wir ein Freundschaftsspiel gespielt haben, ich Kai gesagt, Kai, kannst du dich erinnern, was ich dir damals gesagt habe? Ja, 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 ja. Ich habe Kai gesagt, du musst nur ein bisschen Geduld haben und hier ein paar Jahre bleiben. Aber ich kann dir versichern, wir werden sicher um Titel spielen. Das war der klare Plan, seitdem ich hergekommen bin. Und es hat sich ja auch in vielen Bereichen viel geändert.
Das heißt, Havertz, der sich jetzt leider verletzt hat,
ja,
würde möglicherweise nach Ihrem Eindruck sogar den Gedanken gehabt haben, Mensch, wäre ich mal geblieben?
Nein, also vielleicht wäre er länger geblieben, wenn er sozusagen hier auch um Titel gespielt hätte und Double gewonnen hätte etc. Es gibt ja, Sie sehen das ja auch bei Jonathan Tah, der mit den Gedanken spielt, eventuell ins Ausland zu gehen. Also die Spieler oder Joshua Kimmich, der eventuell auch mit den Gedanken sich dreht. Es ist ja normal, dass Spieler den Gedanken haben, mal außerhalb Deutschland zu spielen. Aber wenn Sie mal ernsthaft überlegen, welche Vereine kommen für Spieler in Frage, die zu einem besseren Verein wollen, die von Bayer Leverkusen? Nicht mehr als, das können Sie mit zwei Händen
abzählen.
Ja, Leverkusen also gehört auf jeden Fall zu den Top 10 Mannschaften in Europa.
Ja. Wie war es damals bei dir, Lothar? Hast du aufs Geld geschaut oder auf die Möglichkeit, Titel zu holen?
Dann hätte ich ja in Mönchengladbach bleiben müssen, 1984. Dann hätte ich 1981 nach Juventus Turin gehen müssen. Danach nach Hellas Verona, dann nach Neapel, dann nach AC Mailand. Real Madrid auch, ja. Also es waren ja viele Vereine da, wo ich wesentlich mehr verdienen hätte können. Aber auch ich, und da hat Caro ganz sicher recht, ich habe darauf geschaut, mein Wechsel von Borussia Mönchengladbach zu Bayern München, der Hauptgrund war, bei Bayern München habe ich eine größere Titelchance als bei Borussia Mönchengladbach. Und dann habe ich bei Bayern München Titel gewonnen und dann wollte ich in die stärkste Liga der Welt. Immer mein Ehrgeiz hat mich angetrieben, die nächste Stufe zu nehmen. Aber das Geld war eigentlich immer zweitrangig.
Argumentieren Sie gegenüber einem Wirtz auch so, wie Lothar das vergangene Woche bei Sky 90 gemacht hat, nämlich dass Wirtz Musiala im Verein gar nicht zwingend zu 100% harmonieren müsste und dass er hier hingegen alle Freiheiten hat?
Ja, also ich kann ja nicht sozusagen spekulieren mit Bayern München. Er hat hier die Nummer 10, er ist hier absoluter Leader, er ist absolute Weltklasse, er spielt in einer Weltklasse-Mannschaft, er ist in der Region, wo er aufgewachsen ist, er fühlt sich ja wohl. Und was will er mehr?
Einmal sozusagen unter uns. Wie ist der Plan? Verlängerung bis...
Unter uns
ist gut. Immer gut.
Wir sitzen hier unter uns.
Genau.
Ich habe Florian gerade gefragt, ob ich was sagen soll. Nein.
Ja.
Also ich werde jetzt nichts über Pläne. Also Sie wissen doch, was wir wollen.
Aber ich will das Szenario einmal durch. Sie wollen verlängern. Wenn er nicht verlängern würde, müssten Sie dann in diesem Jahr versuchen zu verkaufen, um eine entsprechende Ablöse zu generieren?
Wir sind jetzt im Februar. Die Saison geht bis Mai. Wir beschäftigen uns zurzeit mit der Saison. Wir haben jetzt ein Achtelfinale vor der Brust, Champions League. Wir haben ein Halbfinale, Pokal. Wir haben die Bundesliga, die weitergeht. Gehen Sie davon aus, dass wir uns Gedanken machen und Gespräche führen, aber die werde ich jetzt nicht vor versammelter Mannschaft ausbreiten.
Dann schnaufen wir jetzt ganz kurz durch. Sprechen gleich weiter, unter anderem über Jonathan Tah und auch über das, was Karl-Heinz Rummenigge ins Spiel gebracht hat, nämlich eine mögliche Gehaltsobergrenze bei euch im Interview bei Sportbild. Gleich mehr bei SK90 Extra. Fernando Caro muss jetzt ganz stark sein, denn wir schauen jetzt noch mal auf die vergebenen Chancen von Bayer Leverkusen und darauf, wie die Bayern es vermieden haben, Matthias, dann ein Gegentor zu schlucken. Manuel Neuer hat damit einiges zu tun. Schauen wir vielleicht mal gerade auf die beiden Situationen im ersten Durchgang. Man könnte jetzt salopp sagen, das waren Szenen, wo ein Mittelstürmer ganz gut getan hätte. Aber mir ist es hier wichtig, dass wir wirklich herausstellen, auch die Taktik von Alonso hat auch dazu geführt, dass diese Chancen überhaupt entstanden sind. Und ein Alonso ist generell, hat so, so viel richtig gemacht. Also er wird sich was dabei gedacht haben. Hier dann dieser Lattenkopfball.
Ich hatte da kurz gedacht, ob Wirtz, als er von außen kam, ob er ihn nicht selber in die lange Ecke schießt. Der Winkel war eigentlich nicht so schlecht. Ja. So, gerade so Wirtz mit seinem, der ja auch so schön so ein bisschen den Kurvenball dahin kriegt.
Vorher hat man natürlich auch gesehen, was Wirtz kann. Ne? Der nimmt den Ball dann einfach so leicht und locker mit, als wäre es. Also als
heute gab es wieder so zwei, drei Szenen, wo er so Bälle runterpflückt, wo man denkt, der war doch eigentlich im Aus. Ja,
es fließt.
Ja.
Das ist ein super Spieler.
Aber wie ist das, wenn Sie jetzt nochmal diese Chancen sehen?
Ja, ist natürlich ärgerlich. Man fragt sich, ob der Frimpong vielleicht mit zu viel Kraft, aber wenn weniger Kraft, vielleicht wäre das ein bisschen früher der Ball runtergegangen. Ne? Aber gut, so ist Fußball. Wobei.
Ich glaube, wir schauen sogar jetzt nochmal drauf. Achso, ist die nächste Chance. Das andere
Von Piero auf Teller, ja.
Ja, genau. Auch wieder über die Außen.
Boah.
Lothar,
ja.
Was hätte passieren müssen, damit diese Möglichkeit verwertet worden wäre?
Vielleicht weniger Kraft, ne? Ja. Einfach nur prallen lassen. Aber du kannst ihn aber auch so reinmachen. Es war eine tolle Flanke übrigens, von Grimaldo. Super, kannst du gar nicht verteidigen.
Das war eine Schickflanke.
Das war eine für Schick.
Die werden
100%. Schicki macht die alle, ne?
Ja.
Schloss in Augen.
Wenn er dann auch mit der Geschwindigkeit da hinkommt überhaupt, ne? Das ist ja dann auch das andere. Er ist ja im vollen Lauf, dieser Della. Ist natürlich nicht einfach, aber der Schick hat solche Sachen schon gemacht, weil er dann auch richtig gestanden ist. Oder Aber ob er den Ball jetzt so erwischt hätte, weil er ja nicht jetzt so schnell ist wie Della zum Beispiel, weiß man ja auch nicht. Hätte längere Beine gehabt, ist alles
hypothetisch. Das haben wir mit Rudi besprochen da oben. Das haben wir mit Rudi diskutiert. Ja,
das ist hypothetisch.
Und Ergebnis? Ja. Genau. Nee, der Rudi sagt, er macht die Schicki, aber ob er dann hingekommen wäre.
Ja, genau, richtig.
Aber Rudi ist
Rudi hat ja auch Ahnung.
Und Rudi ist Mittelstürmer. Ja. Rudi möchte eigentlich immer einen Mittelstürmer
auf dem Platz. Rudi hätte den gemacht, darauf können wir uns einigen.
Ja. Ja. Über Rudi haben wir uns auch darüber unterhalten, aber das werde ich jetzt nicht erzählen.
Wir sind aber unter uns.
Lothar, wie ist das für die Bayern in so einer Situation? Also du bist normalerweise daran gewöhnt, Spiele komplett zu dominieren. Denkst du dir, wo bin ich denn jetzt hier reingeraten?
Absolut, ja. Du musst da oben in den Kopf klar werden, auf einmal in der Situation zu sein, wo eigentlich der Gegner immer ist. In jedem Spiel war das ja Bayern München, war ja auch in der Champions League meistens dominant. Die haben dumm diese Spiele verloren. Die haben in Rotterdam das Spiel eigentlich auch dominiert. Sie haben in Aston Villa das Spiel dominiert. Da waren sie die überlegene Mannschaft, haben den Gegner hinten eingeschlossen, haben den Gegner früh gepresst. Und heute hat alles Bayer Leverkusen gemacht. Natürlich hat es vielleicht auch Bayer Leverkusen in die Karten gespielt. Woche Zeit, Vorbereitung auf das heutige Spiel. Bayern München hat vielleicht, habe ich gesagt, muss nicht sein. Bayer Leverkusen hat es ja super gemacht. Die haben natürlich ihren Teil dazu beigetragen. Aber ich habe gemerkt, dass die Bayern auch nicht so frisch waren. Ja, da hat mal so ein bisschen das gefehlt, was mir in dieser Saison sehr gut bei Bayern München von Anfang an gefallen hat. Frische, Laune, Lust, Leidenschaft. Wo war heute die Lust, wo war heute die Frische? Die hat mir so ein bisschen gefehlt. Aber natürlich auch durch dieses starke Pressing von Bayer Leverkusen. Und natürlich ist es so, wenn du dann einmal in den Flow drin bist, dann ist es schwierig, da rauszukommen, wenn du da erdrückt wirst. Du bist erschrocken, du bist irgendwo, hey, was passiert hier heute mit uns? Das sind wir ja gar nicht gewöhnt. Und das war bei uns früher auch der Fall. Wir waren immer überlegen. Und dann kam Norwich City, die keiner kennt, oder damals keiner kannte, aus England nach München, Pokal der Pokalsieger, oder was wir da gespielt haben. Die haben uns im Olympiastadion attackiert vorne. Ja, die zwingen dich zu Fehler. Wir waren es nicht gewohnt aus der Bundesliga, dass uns im Olympiastadion jemand attackiert. Und ähnlich war vielleicht auch Bayern heute überrascht, wo ja, Bayer ohne Mittelstürmer spielt mit vier Innenverteidigern in der Viererkette hinten und trotzdem greifen sie uns da vorne an.
Interessant war nur eine Formulierung von Manuel Neuer, wenn wir es vorhin richtig verstanden haben. Der hatte so gesagt, wir haben in der Woche Box-Defending trainiert. Ja, erstmal hatte ich das noch nie gehört.
Klassischer Fußballerbegriff.
Ja, so kennen wir das vom Schulhof. Ja. Wer kümmert sich heute ums Box-Defending? Das klang für mich danach, dass Kompany möglicherweise doch genau so ein Spiel erwartet hat. Und es auch so in Kauf genommen hat. Auch die Laufwege von Harry Kane haben mich teilweise total überrascht. Der war ja manchmal ein dritter Sechser. Ja? Da kann man ja wieder sagen, ja, der ist nach hinten gegangen, weil er vorne keine Bälle gekriegt hat.
Von Anfang an.
Ja, aber darum meine ich. Darum war es möglicherweise wirklich auch so geplant, zu sagen, hey, das wird heute eine Abwehrschlacht. Ja, das wird heute italienischer. Und Box-Defending hat letztendlich unterm Strich funktioniert.
Aber das würde ja dann so gesehen auch für Kompany und seine Flexibilität und seinen Pragmatismus sprechen.
Absolut.
Kann man das so sagen?
Auch wir lange Zeit angezweifelt haben, ja, inwieweit ist er bereit, flexibel zu agieren. Speziell nach der Klatsche bei Barca gab es diese Diskussion. Er hat es dann ein bisschen angepasst. Bisschen
auch nochmal nach Rotterdam.
So, ne? Trotzdem gab es dann eben Rotterdam, was viele ja so erinnert hat an dieses 0-3 gegen Lyon, damals 2001, ja, wo die Bayern am Ende die Champions League gewannen. Also,
allerdings weiß, ohne Bankettrede.
Genau, die war nicht nötig. Damals hat Franz Beckenbauer ordentlich zugelangt. Und als Neuer das sagte, wer weiß, also vielleicht hat Kompany wirklich auch unter der Perspektive, Leverkusen hat eine freie Woche, was wir gerade angesprochen haben. Wir mussten nach Schottland reisen. Ja, diesmal eher hinten rein und auf Manu hoffen.
Wie nehmen Sie Kompany wahr? Sie schauen ja sehr genau auf Trainer.
Also ich glaube, dass die Ergebnisse sprechen für ihn. Also der macht einen super Job. Ich glaube, dass er erfahren ist und als Fußballspieler und er zeigt, er sitzt auch an der Seitenlinie.
Lernt er so gesehen Lothar Woche für Woche auf Top-Level bei den Bayern dazu?
Ja, man lernt jeden Tag dazu. Die Spieler lernen dazu, der Trainer lernt dazu. Ja, er kennt Gott sei Dank die Bundesliga, das ist ganz sicher ein Vorteil gewesen, spricht auch gut Deutsch. Ja, aber er macht sich nicht wichtig. Er stellt sich hin, ja, vorher gesagt, ach, wir fangen nicht negativ an, wir fangen positiv an. Ja, also er sucht das Positive, stellt sich vor die Mannschaft, beschützt die Mannschaft, wird ganz sicher auch kritisch im Vier-Augen-Gespräch mit den Spielern umgehen. Aber in der Öffentlichkeit habe ich ihn noch nie irgendwie was Negatives über einen Spieler sprechen hören, was bei seinen Vorgängern ein bisschen anders war.
Der heute im Stadion war. Wir haben noch die Chance von Teller, auf die wir auch noch mal schauen wollen. Du grinst so süffisant.
Nein. Nicht wegen der Chance, sondern
schon
waren klar. Beide Vorgänger heute hier eigentlich? Thomas Tuchel und Julian Nagelsmann?
Nagelsmann war, glaube ich.
Nee, Nagelsmann war nicht da.
Nee. Warum eigentlich nicht?
Oh, da konnte man gut Lippen lesen, oder? Das war nicht Spanisch.
What the hell? Ne, so genau war das
ähnlich.
So, what the hell oder so ähnlich. Und dann gab es noch diese Chance eben in der Nachspielzeit. Das war so ein bisschen, ich war in der vergangenen Woche in Wolfsburg. Da dachte ich, da
war genau, ja.
Ne, da hatte Wirtz auch die Möglichkeit, dann in der Nachspielzeit das Ganze dann final zu entscheiden. Und so wie in Wolfsburg gelang das auch diesmal nicht. Aber uns gelingt es, das nochmal anzuschauen. Neuer vorher schon einmal mehr. Auch sehr reaktionsschnell und dann Wirtz. Man könnte jetzt fragen, Lothar, muss ein Mann der Klasse von Wirtz eine solche Chance, müsste er eine solche Chance nutzen?
Also ich kann mich letzte Woche an eine Überschrift von der Bild-Zeitung erinnern. Wirtz hat die Meisterschaft abgegeben mit diesem Schuss in Wolfsburg. Da glaube ich, war irgendwas in der Zeitung gestanden. Ich glaube, es war in der Bild am Sonntag. Könnte ja schon wieder,
heute wieder machen.
Könnte ja morgen schon wieder so eine Schlagzeile sein. Ja, das ist halt diese Spielerei der Medien. Ja, natürlich könnte man jetzt bösartig sein und sagen, wenn Wirtz diese zwei Dinger reinmacht, die er ja eigentlich kann.
Ist ja auch nicht bösartig.
Ist nicht bösartig, ist ja, Fakt. Aber ja, natürlich.
Zwei Dinger, die er machen müsste.
Müsste mit seiner Qualität. Müsste er sie machen, absolut. Er hat sie nicht gemacht, ja, aber er macht viele andere Dinge richtig. Und vielleicht war Kimmich doch noch ein bisschen im Weg gestanden. Deswegen wollte er noch mehr näher am Pfosten dahin spielen. Es war wenig Platz, aber die Möglichkeit wäre da gewesen in Wolfsburg und heute dieses Ding zu machen. Aber ja, es ist nicht passiert. Letztes Jahr hat man Tore gemacht in der 90., 95., 98. Minuten. Da sind alle diese Dinge reingegangen und heute und in Wolfsburg ging es eben nicht dran.
Aber welchen Wert hat dennoch diese Saison, Herr Caro, für Sie? Eine Saison, die eben nicht davon geprägt ist, dass man im Flow ist und durchmarschiert, sondern eine Saison, in die man sich hineinkämpfen musste.
Ja, das zeigt, dass wir wieder ein bisschen auf dem Niveau sind vom letzten Jahr. Das hat am Anfang ein bisschen gekostet. Die 8 Punkte hinter Bayern kommen nicht jetzt von den Unentschieden, die wir jetzt gespielt haben. Sie kommen von Kiel hier, 2-0 geführt, in Bremen, in Bochum in den letzten Minuten auch, unentschieden bekommen. Da sind allein 6 Punkte in der Unentschieden,
und
die jetzt fehlen. Ne? Leipzig auch viel besser gewesen, nicht gewonnen. Also allein diese
5 Punkte liegen lassen nach 2x2-0 Vorsprung gegen Leipzig.
Hier waren wir auch die erste Halbzeit, wo wir 2-3 verloren haben. Wahnsinn, das war
meine ich ja.
Kriegen wir dann am Ende noch die 2-1 von Kampel zum ersten Mal ein Tor mit dem Kopf gemacht. Ja, das sind Sachen, die einen ärgern, ja.
Sehen Sie denn dennoch noch Möglichkeiten, die Bayern abzufangen?
Ja, es war ja bis jetzt auch so, dass in der Geschichte nie ein Verein die Bundesliga gewonnen hat, ohne ein Spiel zu verlieren. Das haben wir letztes Jahr gezeigt. Jetzt sagen alle, es war nie der Fall bei 22 Spielen, 8 Punkte hinten. Fußball ändert sich sehr schnell. Also wir müssen auf uns gucken. Aber wir müssen, wenn wir unentschieden spielen, werden wir nicht Meister. Wir müssen erstmal unsere Hausaufgaben machen und gewinnen, gewinnen, gewinnen. Und dann schauen wir mal, wo wir am Ende landen.
Sprechen wir noch über die ein oder andere Personalie, Lothar, auch bei den Bayern. Wie gut tut Manuel Neuer einmal mehr ein solches Spiel? Im Herbst gab es ja durchaus mal die ein oder andere kritische Stimme.
Ja, ich bin der Meinung, der Ball war jetzt nicht unhaltbar. Also das war
ein haltbarer. Er hat ihn halt aber gehalten.
Er hat ihn gehalten, er hat aber
auch unter der Woche sehr gut gehalten.
Ja, richtig. Einmal, wo er die Hände hochgebracht hat, er hat aber heute auch 2-3 Unsicherheiten drin gehabt. Faustabwehr war er mal, wo er eigentlich fangen könnte. Dann hat er mal mit dem Ball Fuß geklärt, wo er eigentlich runtergehen kann, auch den Ball haben. Also es ist schon ein bisschen anderes Torwartspiel bei ihm geworden. Ja, man schaut natürlich auch genau hin, weil wir wissen ja auch, wo er die Latte sich selbst hingelegt hat. Und natürlich ist er jetzt nicht mehr diese absolute Weltklasse, die er mal vor 5-6 Jahren war. Da war er unangefochten die Nummer 1 der Welt. Das ist er ganz sicher nicht mehr, weil ihn eben schon der eine oder andere Fehler passiert. Heute hat er dann zum Schluss, war er richtig gestanden. Es ist jetzt Stellungsspiel, es ist Glück, braucht ein Torhüter auch. Aber natürlich gehört Manuel Neuer nach wie vor für mich zu den besten Torhütern der Welt. Aber er ist nicht mehr der Beste.
Sieht er das selber ein, nach deinem Eindruck?
Das weiß ich nicht, aber es ist ja auch völlig normal. Er ist jetzt 40, Buffon war auch ein großer Name, aber er war dann auch nicht mehr so beweglich nach den 20, 25 Jahren Profizeit, nach seiner langen Verletzungspause. Es wäre ein Wunder, wenn er nach wie vor diese Form hätte im
im Alter, beziehungsweise auch aufgrund der körperlichen Beanspruchung, die er hinter sich hat in den letzten zwei Jahrzehnten.
Glaubst du, dass Thomas Müller weitermacht? Ich habe ja Max Eberl danach gefragt. Das entsprechende Gespräch hat es noch nicht gegeben, sonst wäre er ja auch so oder so in irgendeiner Form Vollzug oder eben nicht Vollzug gemeldet worden.
Ich weiß nicht, ob man ihn sportlich jetzt unbedingt braucht. Das muss man ganz offen sagen. Er kommt wenig zum Einsatz. Meistens kommt er rein. Ich glaube auch nicht, dass er zufrieden ist, wenn er dann nur auf der Bank sitzt. Das muss er dann selbst entscheiden. Bayern München sagt, er kann verlängern. Das haben sie, hat Max Eberl gesagt, wenn er verlängern will, das ist dann das einfachste Gespräch. Aber er muss ja selber wissen, was will er, was möchte er. Möchte er die letzten 10 Minuten spielen, möchte er gar nicht spielen und so weiter. Möchte er nur dabei sein. Ich weiß nicht, ob ihm das langt. Ich persönlich würde an seiner Stelle vielleicht erstmal das Gespräch mit dem Verein suchen. Wenn ich nicht mehr Spielzeiten bekomme, könnte ich mir für Thomas Müller USA ganz gut vorstellen.
USA?
Ja.
Das war eine tolle
Erfahrung für mich, das war eine tolle Erfahrung für Schweinsteiger. Franz Beckenbauer, glaube ich, hat sich auch in Amerika wohlgefühlt. Und ich glaube, Thomas Müller sollte vielleicht das so mal in Betracht ziehen, wenn er sagt, hey, wenn ich hier nicht mehr spiele, was Neues zu erleben, Amerika. Ja, ich könnte mir vorstellen, Thomas Müller würde gut nach Amerika passen, weil er einfach auch der Typ ist, der die Menschen fangen kann.
Glaubst du, dass er das in Erwägung zieht?
Das weiß ich nicht. Ich sage ja nur, was ich mir vorstellen könnte für ihn. Mhm. Aber er entscheidet ja für sich selbst. Nicht.
Was glaubst du, wohin führt sein Weg weiter bei den Bayern? Sowas wie die USA?
Das sind genau die beiden Alternativen. Ja, auch uns ist bekannt, dass es in den USA die Liga großes Interesse hätte, ihn zu gewinnen.
Riesenname.
Es ist ja die Saison, die auf die Weltmeisterschaft in den USA zuläuft. Ja, 25, 26. Und da ist so jemand wie Thomas Müller, der nicht nur auf dem Platz viel leistet, sondern auch das Geschäft drumherum versteht. Ja, das ist ja das, was die Amerikaner lieben würden. Ja, also ich glaube, Thomas Müller from Germany, wenn er da noch einmal mit Leder
Bavaria,
ja, dann ist er da ganz schnell die Kultfigur einer Liga, die gerade wächst und die solche Figuren braucht. Aber klar, das ist ein großer Schritt für ihn. Also Müller spielt immer, der Satz gilt nicht mehr. Nein, der gilt aber nicht. Er hat wahnsinnig lange gegolten und er ist die Identifikationsfigur beim FC Bayern. Und ich glaube, ich weiß auch nicht, ob das Gespräch wirklich so einfach ist, weil sicherlich sagen die Bayern, wir wären bereit, ihn zu halten. Aber ganz aus der Welt ist dann die Frage des Gehalts auch nicht. Mhm. Ja, und auch Thomas Müller, Max Eberl hat ja gerade gesagt, es gibt Wege, das Gehaltsniveau zu senken. Wir wissen jetzt schon mal, bei Musiala ist es deutlich teurer geworden. Bei Davis ist es zumindest nicht günstiger geworden.
Bei Kimmich wird es mehr.
Gleichzeitig gibt es ja die Möglichkeit, dann auch den einen oder anderen Spieler zu verkaufen oder Sané ablösefrei gehen zu lassen im Sommer. Dann spart man viel Gehaltsniveau. Aber mein Eindruck ist, es ist noch nicht ganz klar, was die Bayern mit Thomas Müller im nächsten Jahr vorhaben. Und auch Thomas Müller ist sich noch nicht ganz klar, wie es eigentlich,
Gehalt,
welche Rolle will ich.
Auch im Profifußball,
welche Rolle will ich?
Was über Standing auch
ist, aus. Was ist besser? Ne? Ja, Joker bei Bayern München mit Kampf um die Champions League oder Stammplatz in der Major League Soccer, die jetzt sportlich nicht den Wert hat, ja? Ich weiß nicht, ob er da sich wirklich schon so ein abschließendes Meinungsbild gemacht hat. Und vielleicht machen es die Bayern auch ein bisschen davon abhängig, was sie jetzt noch kadermäßig planen. Ja? Mhm. Also gehen doch aus dieser Abteilung Gnabry, Coman, Sané. Mhm. Ja? Wenn da doch zwei gehen im Sommer, dann ist man möglicherweise froh, mit Thomas Müller eine Alternative zu haben, die da auf verschiedenen Positionen spielen kann, was Musiala auf die Knochen kriegt, ähnlich wie Wirtz. Ich weiß nicht, ob man da wirklich mal planen kann, dass die eine Saison durchspielen können, weil das finde ich ist schon auffällig, ja, wie häufig und hart die beiden gefoult werden.
Ganz wichtiger Punkt, das habe ich in den vergangenen Wochen tatsächlich häufiger gedacht. Also wie lange halten die Sicherungen bei Wirtz? Weil wenn man die Spiele sieht, stellst du schon fest, der Junge muss viel einstecken.
Ich glaube, dass er auch dazu lernt und immer souveräner wird.
Aber es ist nicht so leicht. Also
ich weiß, dass es nicht leicht ist, aber er wird immer, was das angeht, hat er auch bei Atletico Madrid ein paar Erfahrungen gemacht.
Wird er genügend geschützt?
Ja, das müssen die Schiedsrichter, dafür müssen die Schiedsrichter sorgen.
Ja, tun die das?
Ja, ab und zu mal würde ich mir wünschen, wenn die öfters mal faul gegen ihn, also gegen ihn und gegen solche Spieler pfeifen würden.
Wie siehst du das, Lothar?
Ja, in Atletico Madrid ist er nicht geschützt worden. Ja, aber das war ja Absicht auch im taktischen Angehen von Atletico Madrid. Das ist es aber nicht nur gegen Bayer Leverkusen, das ist generell das Spiel von Atletico Madrid. Und natürlich sollte man solche Künstler, für die wir ja ins Stadion gehen, die den Unterschied machen, die uns unterhalten, die sollten natürlich schon so geschützt werden, dass wir sie im nächsten Spiel wieder von Anfang an auflaufen sehen.
Herr Caro, Sie verstehen sehr viel von Marketing. Würden Sie unter diesem Aspekt sagen, es wäre eine gute Idee, dass Thomas Müller die Major League Soccer bereichern würde?
Das muss er entscheiden.
Wir sind ja im rein hypothetischen Bereich jetzt.
Ich mag Thomas Müller sehr, aber das muss er entscheiden.
Also vielleicht gibt es ja auch tatsächlich noch das Finale Doha, ein Happy End für ihn. Ja, also wir haben vermutlich drei deutsche Mannschaften im Achtelfinale und es wäre großartig, wenn mindestens eine dieser drei Mannschaften es schafft. Aber vielleicht warten die auch wirklich so lange und sagen, lass uns doch mal schauen, ja, wie geht's aus? Wie gesagt, ich bin recht zuversichtlich, dass es mit einer Meisterschale für die Bayern klappen wird in dieser Saison.
Auch wenn das hast du eben etwas offensiver ausgedrückt.
Nein, ich fand es ja gut, dass die Leverkusener sagen, wir sind noch in drei Wettbewerben. Ja. Ja, ich finde, es ist nicht selbstverständlich. Bei 8 Punkten, es heißt nicht aufzugeben, aber so die Betrachtung mit ein bisschen Abstand ist schon so den Eindruck, den die Bayern in der Bundesliga diese Saison machen. Da 8 Punkte, oder sie müssten ja fast 9 Punkte hergeben, weil das Torverhältnis auch noch so großartig ist, dass das in 12 Spielen passiert. Sie lächeln
im Einfach Mitte. Ist es nicht. Aber solange es mathematisch möglich ist, werden wir kämpfen. Überall.
Das ist ja
Halbfinale Pokal und Achtelfinale
Champions. Wenn ich jetzt Uli Hoeneß wäre, würde ich sagen 10%.
Nee, Prozente interessieren mich jetzt nicht.
Da sind sie wieder.
Da sind sie wieder, die 10%. Also wir haben jetzt einige spannende Personalien besprochen und spannend natürlich auch Jonathan Tah und seine Zukunft. Danach hat Britta Hofmann ihn befragt.
Jonathan, viel investiert. Warum konnte man sich am Ende nicht belohnen?
Weil wir das Ding nicht reingemacht haben. Ich glaube, wir haben eine überragende Leistung abgeliefert heute. Gegen so einen Top-Gegner über 90 Minuten wirklich sehr, sehr dominant gewesen. Und am Ende hat nur das Tor gefehlt.
Macht Spaß, unter Xavi Alonso gegen die Bayern zu spielen?
Ja, absolut. Wäre natürlich schön, wenn man sich in diesem heutigen Spiel dann belohnt mit einem Sieg, weil es absolut verdient gewesen wäre. Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
Wurde denn alles genauso umgesetzt, wie der Matchplan auch vorgegeben worden ist?
Auf jeden Fall. Wir haben sie extrem hoch gepresst, haben sie immer wieder vor Probleme damit gestellt, haben sehr wenig zugelassen auch. Defensiv wirklich gut gearbeitet und uns Chancen erarbeitet. Und am Ende, wie gesagt, hat nur das Tor gefehlt.
Haben Sie in der zweiten Hälfte immer mal rausgeguckt, wann denn ein Mittelstürmer mal eingewechselt wird, um vielleicht auch die Flanken, die Chancen mal reinzumachen?
Ja, also gut, um Kopfwelle ging es ja nicht. Die anderen Jungs machen auch gelegentlich mal ein paar Tore. Deswegen, heute hat einfach ein bisschen das Glück oder weiß ich nicht, was gefehlt. Normalerweise machen sie die rein.
Aber es war natürlich ein entscheidendes Duell. Glauben Sie noch an die Meisterschaft, an die Titelverteidigung?
Absolut, also es sind ja genauso viele Punkte Abstand wie vorher.
Hat aber noch keiner geschafft zu diesem Zeitpunkt, ne? 8 Punkte aufzuholen.
Gut, ungeschlagen Meister hat auch noch keiner geschafft letztes Jahr. Deswegen, wir konzentrieren uns einfach darauf, jetzt die letzten Spiele so viele Punkte wie möglich zu sammeln. Jedes Spiel gewinnen und dann werden wir sehen, wo wir am Ende damit landen.
Sind ja auch Ihre letzten Spiele hier in Leverkusen. Zieht es Sie Richtung Barcelona, schöne Stadt?
Aktuell lebe ich noch in Düsseldorf und bin sehr froh, hier jeden Tag zur Bayer Arena zum Training zu fahren. Alles andere wird man dann sehen.
Wann entscheiden Sie denn? Wann hören wir denn, wo es hingeht?
Ich habe da keinen Zeitplan, keinen festen Zeitpunkt, wann das passieren wird. Aber irgendwann werden es alle erfahren.
Aber Sie sind noch nicht entschieden?
Nein.
Gut, danke.
Ciao. Ciao. Glauben Sie ihm das? Sie sind ja nicht auf dem
Field. Nee, ich glaube ihm das. Ich glaube ihm das, ja. Ich glaube, dass er einige Chancen hat. Aber es sind auch nicht so viele Vereine, die für ihn in Frage kommen.
Warum nicht?
Ja, der hatte in der Vergangenheit schon Möglichkeiten, zu anderen Vereinen zu gehen, aber da wollte er nicht hin. Er will schon zu Top-Vereinen. Also, und das sind nicht viele.
Sehen Sie noch Chancen, ihn doch noch mal vom, ich sage jetzt mal, Projekt Bayer Leverkusen zu
10%. Nein, Chancen gibt es immer. Wir haben ja wirklich mit Jonathan eine sehr gute Beziehung und ich habe diese Woche mal immer wieder mit ihm ein bisschen gelächelt, weil die spanischen Sportzeitungen voll mit ihm zusammen waren. Ich habe gesagt, du Jonah, ich lese jeden Tag in der spanischen, meiner Favoritenzeitung, Mundo Deportivo, die ich immer gelesen habe, als ich klein war. Erste Seite. Aber er geht locker damit um. Ich glaube wirklich, dass er sich noch nicht 100% entschieden hat.
Aber in Barcelona wird er ganz, ganz heiß gehandelt.
Das lese ich. So hat er mir das nicht bestätigt. Ich weiß, dass er schon gerne eine Erfahrung woanders machen würde. Das wissen wir ja alle. Aber er weiß auch, dass er, wenn er am Ende nirgends so was findet, was ihn überzeugt, dass er immer bei uns zu Hause bleiben kann.
Also die so Türen sind offen.
Es könnte so eine ähnliche Situation wie bei Kimmich sein. Wenn er nicht überzeugt ist irgendwo anders, dann bleibt er bei Bayern München.
Ja, aber das wäre ja eine neue Entwicklung. Also bisher hatte ich den Eindruck, es wird definitiv einen Abschied geben. Aber jetzt klingt es so, als wäre die Tür zumindest offen für den Fall das.
Also am Ende entscheidet das Jonathan selber. Der Jonathan entscheidet selber, was er machen will. Der wird bestimmt Möglichkeiten haben, aber wie Lothar sagt, der muss davon überzeugt sein. Und es gibt nicht so viele Vereine, wo man als Spieler von Bayer Leverkusen hingehen würde. Und wenn er einen findet, was ihn überzeugt, dann macht er das. Und wenn nicht, dann werden wir reden. Also diese Beziehung ist von uns sehr belastbar zwischen Bayer Leverkusen und Jonathan Tah. Und ich wünsche Ihnen alles Gute in der Zukunft. Er ist noch Spieler von uns bis Ende der Saison. Er hat eine ganz, ganz wichtige Rolle bei uns. Er spielt eine super Saison, wie letztes Jahr und wie die letzten Jahre auch. Er ist sehr geliebt von den Fans. Er ist sehr geschätzt und er weiß, dass er bei uns immer mit uns immer reden kann, egal wann und um was es da geht.
Haben Sie den Eindruck, dass die Bayern und er noch was, dass daraus noch was werden könnte?
Das ist, bin nicht ich, der das sagen sollte. Es würde mich überraschen, sagen wir mal so.
10%.
5. Wenn jetzt so jemand wie Tah gehen würde, der ja schon diese Meistersaison gemeinsam mit Xhaka, mit Wirtz und vielen anderen geprägt hat, wie würden Sie das auffangen? Sind Sie schon an dem Punkt zu sagen, Spieler kommen, Spieler gehen, auch wenn sie Tah heißen?
Ja, also bei Jonathan wissen wir zumindest, dass Ende der Saison der Vertrag ausläuft. Mhm. Von daher sind wir natürlich besser vorbereitet vielleicht oder wir sind da im Scouting weiter und in den Überlegungen weiter als bei anderen, wo es nicht so ist. Ne? Und Tatsache ist, dass nicht nur Jonathan als Spieler und in der Defensive fehlt, sondern auch in der Kabine, weil er auch in der Kabine eine ganz wichtige Rolle spielt. Also er ist wirklich ein Führungsspieler, der hat einen großen Respekt von allen. Ja, also und das ist so. Er wird uns fehlen, wenn er geht. Und deswegen wird das auch nicht einfach sein, ihn zu ersetzen.
Was mir auffällt, da haben wir eben auch drüber gesprochen, wenn wir aufs Publikum schauen. Bei Bayer Leverkusen hat sich über die Zeit etwas entwickelt, was es früher so nicht gab. Ich war das erste Mal vor 35 Jahren hier. Und dann hat es Bayer, ich komme über Tah darauf, irgendwie geschafft, immer wieder Spieler hier zu entwickeln, die auch für diesen Club stehen, die für spektakulären Fußball stehen, mittlerweile auch für erfolgreichen Fußball. Wann hat nach Ihrem Eindruck diese Entwicklung eingesetzt, dass sich das auch zum Beispiel in der Stimmung in diesem Stadion widerspiegelt?
Gut, es ist eine Zeit lang. Also ich habe mit Rudi Völler öfters geredet, wo er hier gespielt hat, hat er gesagt, das war eine ganz andere Stimmung. Schon als ich 2018 hierher kam, war das natürlich anders. Aber da waren natürlich auch Spiele Europa League, 21 Uhr während der Woche, wo das Stadion nicht voll war. Dass wir jetzt jedes Spiel voll sind, dass wir 14.000 Wartelisten, Dauerkartenwartelisten haben, dass die Mitglieder von 25.000 auf 70.000 sich erhöht haben, dass wir Social Media mäßig sozusagen Nummer 3 in Deutschland sind, dass wir unsere Merchandising und Verkäufe da verdreifacht, vervierfacht haben, dass diese Fanwelt hier entstanden ist, das zeigt von einer Entwicklung eines Vereins, was sozusagen natürlich auch auf sportlichen Erfolgen basiert, aber auch die ganzen Mitarbeiter, Führungskräfte, der Verein hat sich extrem entwickelt die letzten Jahre. Und
welche Rolle spielt Simon Rolfes?
Eine ganz wichtige Rolle. Also Simon Rolfes ist ja jemand, der schon, als ich angefangen hatte, für Nachwuchs zuständig war. Und er ist dann Sportdirektor geworden. Er hat mit Rudi zusammen wirklich als Team sehr, sehr gut zusammengearbeitet. Und als Rudi dann erstmal in Rente und dann zum DFB gegangen ist, hat der Simon natürlich die Rolle als Geschäftsführer Sport übernommen. Und wir sind ein Tandem, wir verstehen uns extrem gut. Er hat Fähigkeiten und Erfahrungen, die ich nicht habe. Und von daher ergänzen wir uns gut und arbeiten eng zusammen. Und ich sage immer, meine beste Personalentscheidung in den fast 7 Jahren, wo ich hier gewesen bin, ist Simon Rolfes als Sportdirektor sozusagen hochgebracht zu haben. Und am Ende ist eine Entscheidung des Gesellschaftsausschusses und von Herrn Wenning. Aber ich habe das natürlich vorgeschlagen. Und ich glaube, dass diese Personalentscheidung die wichtigste und die beste war, viele sagen Xabi Alonso.
Ich wollte gerade sagen, auch, besser oder und
wichtiger. Nein, ich glaube, dass auch ohne Simon Rolfes, weil am Ende Simon Rolfes auch zuständig dafür, eine Scouting von den Trainern zu machen. Also ich werde nicht, Simon hat eine ganz, ganz entscheidende und wichtige Rolle. Am Ende wird gemeinsam entschieden, als Rudi da war, Rudi, Simon, Herr Wenning und ich zu viert, jetzt sind wir zu dritt. Aber natürlich derjenige, der die Aufgabe hat, das Scouting der Trainer und die Analyse der Trainer oder möglichen Trainer für die Zukunft zu machen, ist Simon Rolfes. Der muss mit uns dann der präsentiert das, der hat klare Ideen, der hat die Erfahrung, der ist auch unten an der Bank. Also von daher war das schon eigentlich sogar vor Xabi Alonso für mich schon die wichtigste Personalentscheidung.
Spannend, ne?
Absolut. Und trotzdem gab es ja auch mit Simon Rolfes und auch mit Iner Caro ja schwierige Phasen, wenn wir überlegen, wann Xabi Alonso eingestiegen ist, in welcher Situation. Das ist nicht lange her, da waren sie auf Platz 16.
Ja, ja.
Ja, also das
hat er vergessen.
Spieltag 8. Nee, das habe ich nicht vergessen, aber das hat uns dazu gebracht. Also wissen Sie, wir haben ja mit Renato Seoane die Saison davor eine extrem gute Saison gespielt, sind Dritter geworden, obwohl Florian Wirtz und Jerry Frimpong verletzt waren. Also super Saison. Aber es ist ein bisschen dasselbe passiert wie dieses Jahr auf einem anderen Level. Mhm. Wir haben keine Spieler verkauft, was wir immer gemacht hatten. Wir haben gesagt, wir bleiben zusammen. Und dann hat sich durch den Erfolg des Jahres davor, war der Anfang ein bisschen schwierig. Wir hatten trotzdem eine gute Mannschaft und gute Spieler, aber es hat der Sport, du weißt ja, wie das ist. Du hast nicht alles im Griff, es ist keine Mathematik. Und deswegen war es wichtig, neue Impulse zu setzen. Aber die Entwicklung des Vereins war schon die Jahre davor, dass man auf und ab, auch mit Xabi Alonso, mit den Spielern, die wir haben, kann es auch auf und ab gehen. Nur wir sind jetzt auf einem Niveau, wo wir sagen, wir wollen immer Top 4 in Deutschland sein, wir wollen Top 16 in Europa sein, das ist unsere Strategie. Wir haben da unterschiedliche Sachen, an die wir arbeiten und das ist wichtig und davon sind wir überzeugt. Aber im Sport kann es immer wieder mal kurzfristige Schwankungen.
War es schwer für Sie einzusehen, wenn man sozusagen aus dem Geschäftsleben kommt, dass man zwar Leistung möglicherweise planen kann, Erfolge aber nicht im Fußball?
Nee, das war eine Umstellung. Aber dafür habe ich Rudi gehabt. Ich habe von Rudi viel gelernt. Und wir haben ja auch sehr, sehr eng viele Jahre, ich meine, jetzt haben wir eine Freundschaft, ne? Aber wir waren ja Tür an Tür. Ich habe am Anfang, als ich angefangen habe, den Tag voller Termine gehabt, bis ich gemerkt habe, nee, morgens muss ich für den Sport Kaffee mit Rudi, Training gucken, in der Kabine unten sein. Da habe ich meine Planung für völlig umgeändert. Und ich erzähle immer, es gibt Gemeinsamkeiten zwischen der Wirtschaft und dem Sport, aber es gibt auch Unterschiede. Du musst natürlich, was genau dasselbe ist, du brauchst Führung, du brauchst ein Team, du brauchst eine Strategie, du brauchst Entscheidungen. Aber was natürlich anders ist, ist, dein Einfluss ist sehr indirekt. Weil sogar der Trainer, ob der Spieler den Elfmeter trifft oder nicht, du musst akzeptieren, dass du in der Rolle sehr, sehr indirekten Einfluss hast. Du hast natürlich eine Öffentlichkeitswirkung, die ganz andere ist. Du hast die Fans, die es in der Wirtschaft nicht gibt. Und du hast natürlich eine andere, du hast keine wirtschaftlichen Ziele, sondern sportlichen Ziele. Und wir haben mit Rudi immer, als ich ankam, gesagt, Fernando, wir können hier eine tolle Arbeit machen. Wenn die da unten nicht liefern, scheiße. Wir können hier eine scheiß Arbeit machen, aber wenn der unten liefern, ist kein Problem. Und das ist die Realität. Deswegen sage ich, ich habe viel von Rudi gelernt, weil.
Darf ich kurz fragen, was war das Wichtigste, der wichtigste Rat, den er Ihnen gegeben hat? Oder ist es mehr so ein Gesamtkunstwerk, das sich immer wieder entwickelt hat beim gemeinsamen Kaffee trinken?
Ja, ich habe ihm zum Beispiel am Anfang auch immer die Interviews gegeben zum Redigieren, ne? Weil ich von ihm hören wollte. Ich meine, ich bin ein sehr offener, transparenter und direkter Mensch und ab und zu mal ist es im Sport, bei der Presse, die es gibt, nicht schlecht, anders zu erzählen. Aber er hat mir zum Beispiel gesagt, Fernando, das würde ich jetzt nicht machen, aber ich habe es trotzdem gemacht, weil man muss ja lernen. dann war es so, dass wir 2018, 2019, Merkur Herrlich, haben wir angefangen, haben wir auch 3 Spiele verloren. Schlecht angefangen, Schalke genauso. Und da habe ich die Journalisten haben es zur Sau gemacht. Und ich habe denen gesagt, ich als Journalist gearbeitet, ich habe die gefragt, ja, warum wir und nicht Schalke? Ja, Schalke hat kein Ziel ausgegeben. Und ihr habt gesagt, ihr wollt in die Champions League. Ich hatte Rudi überzeugt beim Essen zu zweit. Ich habe gesagt, Rudi, wir geben jetzt vor, Ziel ist Champions League. Da würde ich nicht machen, Fernando. Doch, wir müssen das jetzt machen. Ja, dann wurden wir natürlich zur Sau gemacht, weil wir das Ziel, und da habe ich zu Rudi gesagt, Rudi, du hattest recht, wir hätten nichts sagen müssen. Sozusagen, ich wollte unbedingt Meister werden. Das habe ich am Anfang auch gesagt, aber das habe ich schnell eingestellt, weil ich gesehen habe, damit kannst du ja nichts gewinnen. Du musst, und das habe ich gelernt. Aber eine Saison wie letzte, Simon, Schabi, wir haben alle gesagt, Piano, Piano, Spiel für Spiel.
Aber intern wolltet ihr.
Ja, aber nach außen ruhig, intern auch. So. Wäre das in der ersten Saison passiert bei mir, ich hätte mich nicht kontrollieren können. Aber Gott sei Dank hatte ich schon 4-5 Jahre Erfahrung, einiges gelernt. Von daher konnte ich diese Ruhe auch bewahren und sozusagen Spiel für Spiel. Und erst wenn das mathematisch soweit ist, feiern nach dem Bremen-Spiel. Vorher waren wir ruhig, haben hart gearbeitet und haben das Ziel vor Augen gehabt, aber immer nichts wirklich uns fokussiert.
Ich habe aber ja ganz große Sympathie dafür, dass ambitionierte Ziele ausgegeben werden. Ich habe den Punkt komplett verstanden. Es gab die Diskussion ja jetzt auch vor kurzem auch bei euch im Interview, Karl-Heinz Rummenigge in der Sportbild, der gesagt hat, Julian Nagelsmann soll ein bisschen Piano machen. Nagelsmann hat ja gesagt, was ich gut finde, wir wollen Weltmeister werden. Und Karl hat gesagt, wart ab, wer 94 damals gegen Südkorea da war, bei 40 Grad und so weiter, wird er möglicherweise eines Schlechteren belehrt. Wie ist das mit den Zielen? Bei Bayern war ja eigentlich immer klar, Meister war das Ziel.
Der Rudi hat ja nicht bei Bayern gespielt. Und bei Bayern gehst du natürlich, wie Fernando auch gesagt hat, da hast du immer ein Ziel, das ausgegeben wird. Und das ist nicht Champions League, sondern das ist die Schale in der Meisterschaft. Ja. Und Rudi, in Bremen ist ja auch das Ziel, auch unter Otto Rehhagel nicht ausgegeben, wir müssen Meister werden. Wir müssen international spielen oder sollten es erreichen, international dabei zu sein. Also das kommt schon irgendwo drauf an, wo kommst du her und welche Ziele steckst du dir? Und als Bayern München steckst du dir natürlich andere Ziele, nicht nur in der Gegenwart, sondern auch in der Vergangenheit, als andere Vereine. Und Rudi hat wahrscheinlich Fernando gesagt, hör mal zu, in Bremen haben wir auch nie gesagt, wir müssen Meister werden. Also wir halten mal den Ball ein bisschen flach. Wir wollen international spielen. Das war aber ja auch eine Aussage, die du dann hier von der medialen...
Müssen wir uns den Schuh anziehen?
Nein, es ist ja teilweise
ist ja klar.
Dann nur, wenn die Bayern davon wegmarschieren und 17 Vereine sagen, ja, Hauptsache wir werden Vierter, dann, das ist ja nicht sehr... Wettkampf ambitioniert. Ja? Und ich finde, es ist ja ein großer Unterschied, ob man sagt, wir wollen Meister werden oder wir werden Meister. Ich glaube, Julian Nagelsmann ist bei dieser Pressekonferenz unmittelbar nach dem Aus bei der EM, hat er aus der Emotion die Formulierung gewählt, dann dauert es halt noch 2 Jahre, bis wir Weltmeister werden. Ja? Und das,
da kann man da ich auch kurz sagen, geschluckt. Komm,
also nicht die Gold. Habe ich auch kurz geschluckt. Also
ja, aber mir gefällt die Ansage. Ja, weil wir haben auch gesehen bei dieser Europameisterschaft, wir können gegen die Besten mithalten. Auch vor der Europameisterschaft. Wir haben die Franzosen geschlagen, wir haben die Holländer geschlagen, wir haben gegen gute Mannschaften gewonnen. Und deswegen setze ich das Ziel aus. Ich bin damals, 1988, zu Inter Mailand gegangen. Die haben 10 Jahre keine Meisterschaft gewonnen. Die sind immer der Musik hinterhergelaufen. Jetzt komme ich und Andi Brehme nach Italien, kommen aber von Bayern München, haben wir von der Meisterschaft geredet. Wir wussten gar nicht, wo wir hinkommen, wie stark die Liga ist, weil wir kannten die Liga ja nicht, war ja medial ganz anders repräsent wie jetzt. Ja? Aber wir haben gesagt, ja, wir wollen Meister werden. Ja. Was sind wir geworden? Wir sind Meister geworden. Auch vielleicht, weil die Spieler, Bergomi, ein Weltmeister 82, der, hey, wenn wir heute in Bologna unentschieden spielen, das ist schon Erfolg. Ich sage, nee, wir fahren da hin und wollen 4-0 gewinnen. Also die Angehensweise ist ja anders. Und ich persönlich, mir gefällt eine Aussage, wenn ich sage, ich will Titel gewinnen. Und Bayer Leverkusen hat die Qualität, dass sie Titel gewinnen. Und die deutsche Nationalmannschaft hat für mich die Qualität, weil ich sehe auch den internationalen Fußball, auch schon bei der Europameisterschaft, da brauchen wir nicht mehr drüber reden, wie ist immer ausgeschieden. Auch bei der Weltmeisterschaft hat die deutsche Nationalmannschaft mit dem Potenzial von Spielern, mit der Atmosphäre, die jetzt beim DFB wieder herrscht, ist Ruhe reingekommen, auch in den oberen Etagen. Ja, da wird ruhig gearbeitet. Die haben einen erfahrenen Mann wie Rudi Völler bekommen. Julian Nagelsmann hat auch schon das Volk in Deutschland wieder mitgenommen. Und deswegen bin ich der Meinung, dass Deutschland zu Recht sagen kann, wir wollen in 1,5 Jahren die Weltmeisterschaft gewinnen.
Mit Wirtz und Musiala in einer Mannschaft.
Genau.
Weil zusammen funktioniert.
Und das würden Sie dann auch gutieren, logischerweise. Jetzt haben wir einmal diesen ganz großen Kreis geschlagen, sind gemütlich ins Plaudern gekommen. Ich will aber dieses Thema Gehaltsobergrenze, das Karl-Heinz Rummenigge ins Spiel gebracht hat, zumindest noch mal streifen. Also er sprach entweder von einer sozusagen Gesamtkostengrenze oder von einer Deckelung der Gehälter. Das hat er, glaube ich, präferiert, wenn ich das richtig verstanden habe, wegen des dann geringeren Neidfaktors. Wie sehen Sie das?
Ich hätte nichts dagegen, nur ich glaube, das ist schwer umzusetzen.
Warum?
Ja, weil die Gesetzgebung schwierig ist und du musst am Ende nicht nur
Vertragsfreiheit,
du musst nicht nur ein Land, sondern du musst einige Länder einen. Und wir haben das ja schon bei der Diskussion von Financial Sustainability, wo wir die Deutschen eher 60-50% der Kosten für Gehälter, andere wollten eher 80, am Ende sind wir bei 70 gelandet. Also da ist der deutsche Fußball vielleicht auf einer anderen Wellenlänge wie andere Länder. Und ich würde mir das auch wünschen, aber ich sehe das als sehr schwierig.
Wird das denn ja derzeit, wir kriegen es ja derzeit nicht mal hin, dass innerhalb der Länder die Vereine so auch bestraft oder sanktioniert werden, wie es eigentlich angemessen wäre. Also wenn wir sehen, was bei Manchester City, da werden jetzt 140 Verstöße ungefähr seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren verhandelt und es wird immer wieder nach außen länger verschoben. Barcelona, wissen wir alle, wie es dem Verein finanziell geht. Plötzlich kommt dann da ein Olmo und für Tar ist dann auch genug Gehalt da. So, und wie will man das? Ich glaube, der Gedanke ist total richtig, weil es wäre die Idealvorstellung, weil es auch immer so ein bisschen das Gleichgewicht der Kräfte wahren würde. Aber die Form der Überprüfung, ja, von Gehaltsobergrenzen, das sehe ich als großes Problem, eben aufgrund der unterschiedlichen Länder, der unterschiedlichen Rechtsprechung. Da ist eben die USA ganz anders aufgestellt. Die haben keinen Abstieg, ja, da werden die Vereine von Stadt zu Stadt weiterverkauft etc. Da erfährt ein Spieler aus den Nachrichten, dass er morgen woanders spielen muss, ja, so wie wir es jetzt gerade erkannt haben bei der NBA. So, also es wäre schön, aber ich fürchte, es würde auch immer wieder Wege geben, das zu umgehen. Ja, dann kriegt die Familie noch irgendwo eine Einfamilienhaussiedlung hintenrum, wenn der Spieler dahin geht. Also das ist eine sehr, sehr große Herausforderung in der Umsetzung.
Wir haben ja jetzt heute, Lothar, auch besprochen, dass Spieler durchaus andere Motive haben, um beim Verein zu bleiben. Die setzen, sage ich jetzt mal, eine bestimmte Gehaltshöhe dann auch voraus. Auf der anderen Seite hat Rummenigge eben auch gesagt, er kennt eigentlich immer nur die Richtung höher, weiter, mehr.
Mittlerweile ist
haben es alle recht? Haben sozusagen alle recht?
Mittlerweile ist es auch so gegangen. Ja. Jeder versucht natürlich nach oben, nach oben, nach oben, nach unten geht keiner. Jeder will mehr, ja, auch wenn es teilweise nicht da ist. Aber ich muss sagen, im Grunde verstehe ich, was Kalle möchte. Aber das ist ein romantisches Denken. Das ist vielleicht auch ein faires Denken, ein gesundes Denken. Aber das lässt sich, wie wir gerade schon so ein bisschen mitbekommen haben hier, aus verschiedenen Gründen ganz schwer
umsetzen. Und wir sollten auch nicht so tun, jetzt auch wenn die Spieler sicherlich interessiert, wie entwickelt sich der Verein. Ja? Also natürlich geht es um die Kohle. Ja, also wenn die Zahl da nicht stimmt, ja, dann kann mir der Verein noch so sehr erzählen, was hier an schönen Gedanken und Strategien entwickelt wird. Warum hat es bei Musiala so lange gedauert? Weil es um die Zahlen ging. Ausstiegsklausel ja, nein, wenn ja, wie hoch, ab welchem Jahr, Gehalt genau wie Kane oder doch ein bisschen weniger. Warum hat es bei Davis so lange gedauert? Weil es ums Geld ging. Ja, also klar, die wollen auch wissen, so wer spielt neben mir, aber sollten nicht so tun, als wenn jetzt die Spieler wirklich nur noch so in Reihen, wie fühlt sich das hier an, denn, ja, und beim Geld
finde ich das schon eine Lösung. Ja, ich sage ja, die Zahlen setzen die dann. Ne? Also ab einem bestimmten Level wird eine bestimmte
Zahl. Über welche Höhe reden wir?
Genau, so. Ne? Also da sind zwei warme Mahlzeiten locker möglich. Es gibt ungeklärte Personalfragen. Es gibt ein Mysterium in der Fußball-Bundesliga, über das wir gleich auch noch ganz kurz sprechen wollen. Borussia Dortmund schien die Kurve bekommen zu haben, hat in der Champions League gewonnen und jetzt in der Bundesliga wieder genau die entgegengesetzte Richtung eingeschlagen. Gleich ein bisschen mehr dazu bei Sky90 Extra hier aus Leverkusen. Wir sind zurück bei SK90 extra im Anschluss ans Topspiel zwischen Bayer Leverkusen und Bayern München und werfen jetzt aber einen kurzen Blick noch auf Borussia Dortmund. Heute zu Gast beim VfL Bochum im kleinen Revierderby. Kai Dittmann fasst es zusammen.
Kein Grönemeyer, Sirtaki in Bochum. Georgios Basura sorgt mit einem Doppelpack für Bochumer Hoffnung und den nächsten Dämpfer für Borussia Dortmund. Bochum mit personellen Problemen total mutig. Hofmann auf Basura, die 33. die Führung für den VfL. Dortmund zu passiv, spielte mit Niklas Süle nach zweimonatiger Verletzungspause in der Startelf hinten rechts. Der leistet sich diesen schlimmen Fehlpass. Basura ist dazwischen 110 Sekunden nach dem 1-0 das 2-0. Wie in der Hinrunde, da führten die Bochumer in Dortmund auch mit 2-0. Und hatten die Chance aufs dritte, ehe Girassi traf. Und der war kurz vor der Pause für Borussia Dortmund zur Stelle, vergab aber gegen den ehemaligen Kollegen aus Köln, gegen Timo Horn, der den verletzten Drewes vertrat. Kläglich. Im zweiten Durchgang dann noch die riesengroße Chance für Masuras in der 69. Zweimal Kobel und das Außennetz. Das war's. Bochum feiert Dämpfer für den BVB, der jetzt mehr Niederlagen als Siege auf dem Konto hat.
Ja, es ist, auch wenn man die blanken Zahlen sieht, ne? Tabellenplatz, was haben wir jetzt gesagt, 11.
Rückstand mehr Niederlagen als Siege, 8 ja. Punkte auf Platz 4, Borussia Dortmund. Und man schaut sich die Aufstellung an und sagt, super Name, super Name, super Name, gut eingekauft. Klingt doch alles toll. Ja. Ja, da kommt jetzt ein Süle rein, spielt in der Viererkette. Und vor dem 2-0 denkt man, ist ja ein toller Pass. Und dann sieht man erst, Mensch, das ist der Süle, der dem Bochum mal den Ball davor legt. Ja? Ja. Also unfassbar, der Absturz von Borussia Dortmund. Ich weiß nicht, womit man es vergleichen kann in der Bundesliga-Geschichte auf dem Niveau.
Sie sollen jetzt nicht Borussia Dortmund runterreden oder die Krise analysieren, aber einfach als Fußballinteressierter, wenn Sie da drauf schauen, macht Sie das in gewisser Form auch zumindest mal ratlos?
Ja, also ich habe wirklich am Anfang der Saison, war ich beeindruckt von der Kaderplanung. Ich habe gedacht, die haben Anton bekommen, den wir auch wollten. Die haben Groß eingekauft, die haben Girassi. Also eigentlich hatten die super Einkäufe. Ne? Ich bin wirklich überrascht.
Anton nicht damit wollten gerechnet. Sie auch. Anton wollten Sie auch.
Anton wollen wir.
War offiziell, das war bekannt. Ja, Lothar. Also Borussia Dortmund
begleitet Bayer ist auch noch, Bayer von Hoffenheim, der ja auch eine überragende war Nationalmannschaft dabei. Ja. Also die Einkäufe haben wir ja alle gelobt. Ne? Weil kommt der Svensson ganz neu, den ich nicht kannte. Der spielt da auch in der Champions League super diese Woche bei Sporting.
Wir sind ja Woche für Woche, Lothar, bei Sky 90 irgendwie unterwegs und versuchen Jahr für Jahr, Woche für Woche, versuchen wir jetzt irgendwie zu deuten, zu ergründen, woran das liegen könnte. Und jetzt dachte man, Niko Kovac hat sozusagen so einen kleinen Durchbruch geschafft durch den Sieg in der Champions League. Jetzt fährst du nach Bochum und verlierst 0-3. Jetzt bin ich froh, dass du der Experte bist und nicht ich und ich
nur die Frage. Ich kenne halt die Probleme in Dortmund nicht, weil ich bin nicht bei jedem Training dabei, stimmen was in der Mannschaft nicht, weil die Qualität hat ja jeder bei Dortmund oder bei den Vereinen, von denen sie gekommen sind, gezeigt. Auf höchstem Niveau. Die waren vor 8 Monaten waren die noch im Champions League-Finale. Ja? Und haben natürlich 2 Spieler, die Borussia Dortmund Geschichte geschrieben haben, verloren mit Hummels und Reus. Ja, aber trotzdem hätte ich gedacht, dass ich da schon schneller eine Hierarchie bilden kann. Mir fehlen die Führungsspieler. Die haben keinen einzigen Führungsspieler. Da hat jeder mit sich selbst zu kämpfen. Dann fallen sie als Mannschaft auseinander. Wenn du dann den Pass von Süle siehst, wenn du dann die Chancen von Bochum noch in der zweiten Halbzeit siehst. Und wir reden jetzt nicht von einem Champions-League-Aspiranten, sondern von einer Mannschaft wie Bochum, die
gegen den Abstieg einfach spielt.
Ja. Und dass man sich dann so aufgibt, dass man sich nicht wehrt. Das ist diese Charaktersache, die mir bei Dortmund im Endeffekt dann fehlt. Früher waren es, oder am Anfang der Saison haben sie zumindest eine Heimstärke gehabt. Jetzt haben sie die letzten 5 Spiele zu Hause nicht mehr gewonnen. Dann verlieren sie beim Abstiegskandidaten VfB Bochum 2-0. Verdient 2-0, das geht es ja auch noch. Wie verliere ich ein Spiel? Und die Bochumer hatten danach noch Chancen zum 3., zum 4. und zum 5. Tor. Also das kannst du dir nicht erklären. Und ich habe ja auch gehofft für Dortmund, dass mit Niko Kovac jemand kommt, wo bekannt ist als harter Hund, ja, wo durchgreift. Aber im Endeffekt weiß ich nicht, wer da helfen kann. Die brauchen einen Psychologen, der die befreit, wo sie einfach wieder als Mannschaft zusammen, zumindest als Einheit auf dem Platz auftritt. Und das macht Borussia Dortmund in den letzten Monaten nicht mehr.
Wo kann Kovac ansetzen, der jetzt von 3 Spielen
2 verloren hat? Also schwierig. Ich würde das wirklich unterstreichen, was Lothar gesagt hat. Es ist, dieser Begriff Führungsspieler, dachte ich, der wäre schon so ein bisschen aus der Mode wiedergekommen. Und jetzt ist es, finde ich, genau der Eindruck, den man bei Dortmund hat, ja, dass da jemand fehlt, der psychologisch auch die Stabilität ausstrahlt, der die anderen mitnimmt. Und ich hätte gedacht, dass Füllkrug das hätte sein können. Darum war ich sehr überrascht, dass der verkauft wurde im Sommer. Passte offenbar nicht zu dem Fußball, den Sahin sich vorgestellt hat. Aber das war dann vielleicht doch ein bisschen viel auf einmal mit Hummels, mit Reus, die auch immer wieder kritisiert wurden aufgrund ihrer Leistung. Aber also für Kovac schwer zu sagen, wo er ansetzen soll, denn kaufen wird er keinen können jetzt.
Wir nehmen den Ansatz mit, auch mit Füllkrug für morgen, denn bei Sky 90 morgen zur gewohnten Zeit um 18 Uhr werden wir auch debattieren, natürlich ausführlich über das Spitzenspiel mit Didi Hamann, mit Patrick Helmes unter anderem. Und vielen Dank, dass Sie sich so lange Zeit genommen haben. Wie lassen Sie den Abend jetzt ausklingen mit einem schönen Gläschen Rioja?
Naja, ein bisschen Wein werde ich schon wahrscheinlich trinken. Ja.
Dann irgendwann ist der Würzball drin. Ne? So nach der zweiten Flasche ist er drin.
Aber morgen, der Sonntag, wird schwierig, weil wir wollen dann die 3 Punkte, wir wollen unbedingt gewinnen. Und auch wenn die Mannschaft wirklich super, super Spiel gemacht hat, am Ende nur ein Unentschieden ist für uns ein bisschen wenig. Und deswegen kann man und ist man auch enttäuscht. Ja.
Danke für die ehrlichen Worte. Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, danke für Ihr Interesse. Wir sehen uns morgen wieder bei Sky 90. Und jetzt wünsche ich noch einen schönen Samstagabend. Tschüss und auf Wiedersehen.
Tschüss.